Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Heute bin ich mal wieder nicht allein, sondern ich habe zwei Gäste hier und zwar Kai und Pat vom Retrocast. Hi Jungs.
Hallihallo.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, gerne. Und wir haben heute ein richtiges Retro-Thema. Wir wollen sprechen über die LucasArts Point-and-Click-Adventures aus den 80ern, 90ern und zumindest eins auch aus dem Jahr 2000. Passt jetzt ja ganz gut rein in die News. Wir haben jetzt ja vor ein paar Wochen, am 1. bzw. 2. April, haben wir gehört, dass nochmal ein neues Monkey Island kommt von Ron Gilbert wieder. Da sind wir jetzt ja quasi wieder am Zahn der Zeit hier. Und ich habe gedacht, es wäre ganz cool, mit euch nochmal ein bisschen durch die Spiele aus den 80ern, 90ern zu gehen. Und ein paar Perlen, die uns so besonders im Gedächtnis geblieben sind oder am Herzen liegen, zu besprechen. Und wie wir das machen würden in der Folge, nochmal für die Zuhörenden ganz kurz. Wir gehen jetzt einfach chronologisch mal die Spiele durch. LucasArts hat ja dann ziemliches Oeuvre. Das heißt, wenn wir jetzt jedes raussuchen würden, dann wäre die Folge vielleicht ein bisschen lang. Deswegen beschränkt sich jeder von uns auf zwei Spiele, die wir vorstellen werden. Und wir versuchen außerdem so ein bisschen ein Gesamtrating zu machen, in dem bei jedem Spiel einfach jeder nochmal seine Meinung sagt und wie er das Ganze fand. Und dann können wir am Schluss mal schauen, was ist denn hier der Favorit? Was ist das Spiel, was ihr auf jeden Fall ausprobieren solltet, wenn ihr es noch nicht gemacht habt?
Ganz kurz zum Rating-Schema. Wir machen das im klassischen Videospiel-Tier-Ranking. Das heißt, S ist das allerhöchste und dann geht's A, B, C, D absteigend, wo A immer noch ziemlich gut ist oder sehr gut sogar. B ist gut, C ist, kann man spielen, D ist dann schon, vielleicht eher nicht.
Genau. Ja, ich schätze mal, viele Leute kennen ja auch gerade diese alten LucasArts Adventures. Viele kennen mit Sicherheit nicht die Anfänge, wie die begonnen haben. Aber ich sag mal hier ein Day of the Tentacle, ein Secret of Monkey Island, das sind einfach Titel, da hat jemand, auch wenn er es nicht gespielt hat, zumindest Bilder vor Augen.
Ja, und das Lustige ist, bei den alten Spielen, ich habe mich, wie ich jetzt noch ein bisschen, auch ein bisschen Fakten lesen wollte, obwohl ja eigentlich jeder, den man fragt, kennt zum Beispiel Monkey Island oder sagt, hat Monkey Island gespielt. Wenn du aber schaust, wie oft das Spiel verkauft wurde, dann geht es nicht so richtig zusammen, weil die Stückzahlen waren ja im untersten sechsstelligen Bereich damals noch. Also ist faszinierend, wie sich sowas eigentlich jetzt im Gedächtnis festgesetzt hat, obwohl es eigentlich verkauft gar nicht so oft wurde, ne? Wie das wohl passiert ist damals.
Ja, früher, es war halt so, also da wurde einfach munter herumgereicht, kopiert und inzwischen kann man das sagen, ja, das war auch bei uns damals nicht anders. Also da hat ein Kumpel gesagt, hier hast du das Spiel, da hat auch keiner in dem Alter drüber nachgedacht damals, dass man da quasi irgendwas tut, was man eigentlich nicht tun sollte, weil eben auch Menschen dahinter stehen, die ihre Brötchen damit verdienen und heutzutage ist das natürlich ein absolutes Tabuthema. Also wenn Spiele, dann werden die natürlich gekauft, aber ich sag mal, 95% der Leute, die man aus der damaligen Zeit anspricht, und fragt, die haben Spiele einfach von Bekannten, Verwandten, Freunden kopiert bekommen.
Das war ja auch einer der Gründe, weshalb man einen Computer hatte und nicht eine Konsole, weil man ja kopieren konnte. Da bekam man die Spiele einfach irgendwie von irgendwoher.
Also mein Einstieg in die Adventure-Welt war ganz lustig. Ich habe damals dann nach langem Bitten und Betteln Amiga 500 bekommen und habe dann von dem Sohn eines Bekannten irgendwann einfach so eine große Box, die gab's ja damals noch, diese zwei oder drei Spurboxen voll mit Floppy-Disks bekommen und da war eben Monkey Island und Loom drin. Ich habe leider irgendwann festgestellt, bei Loom war, glaube ich, Diskette 6 von wie vielen auch immer kaputt. Dann ging es da nicht weiter. Ich wäre, glaube ich, aber auch so nicht weitergekommen. Genau, das war mein Einstieg damals. Ja, wie ging das bei euch damals los?
Pat, fang gerne mal bei dir an, dann übernehme ich danach.
Also ich habe generell am C64 angefangen. Mein erstes Lucasfilm-Spiel war damals Coronis Rift, aber das war noch kein Adventure. Mein erstes Adventure war wirklich Labyrinth und das hatte ich im Original, das habe ich von einem Onkel bekommen, der mich von den Ballerspielen weglocken wollte. Und das hat auch gut funktioniert. Tatsächlich war ich fortan Adventure-Fan und die LucasArts Adventures waren immer die Spiele, die ich eigentlich immer gekauft habe. Die hatte ich immer im Original. Mhm.
Ja, bei mir war das tatsächlich auch so eine Diskettenbox eher. Also ich bekam damals einen PC, es waren zwei 86er noch zu Beginn und eben diese Box, in denen 50 Spiele drin waren, durch alle Genres übergreifend. Und da waren unter anderem eben auch Point-and-Click-Adventures dabei, mit denen ich zu Beginn eigentlich überhaupt nichts anfangen konnte. Weil bis zu dem Zeitpunkt kannte ich nur Super Mario und Jump'n'Run und deswegen auch das Spiel, das ich nie vergessen werde. Das allererste Spiel, das ich gespielt habe, jemals auf dem PC, war Jetpack, das auch so eine Art Plattformer mit Rätsel kombiniert. Und das erste Point-and-Click ist tatsächlich ein Point-and-Click, das ich letztendlich dann gar nicht so groß gespielt habe, nämlich Secret of Monkey Island. Da habe ich ein paar Minütchen dran rumgespielt und dachte mir, auch das ist irgendwie nicht so was, was mir gerade Spaß macht, weil ich eher so Action mochte. Und deswegen ist das bis heute irgendwie in der Versenkung verschwunden. Ja, das habe ich auch Pat schon mal gebeichtet und auch im Retrocast schon. Ich habe The Secret of Monkey Island nie gespielt bisher, also nie durchgespielt. Und mein erster richtiger Kontakt war dann eben, ja, The Day of the Tentacle. Wobei man sagen muss, LucasArts war immer präsent, aber eben nicht nur mit Point-and-Click-Adventures, sondern eben auch mit Action-Games wie hier in X-Wing und Rebel Assault und TIE Fighter und Co.
Ja, das ist X-Wing auch. Ich meine, das erste Spiel, was auf CD-ROM damals kam, oder das erste große war? Eins von den beiden, das hatte ich dann damals. Weiß ich gar nicht mehr.
Ja, darfst du dich mit Rebel Assault verwechseln. Ja. Es gab später eine X-Wing-Version auf CD-ROM, aber das große Star Wars CD-ROM-Spiel, das war Rebel Assault.
Und es war kein sehr gutes Spiel.
Nein, leider nicht.
Okay, ich muss zugeben, ich kann mich nicht mehr so dran erinnern. Aber dann bleiben wir doch mal gleich bei Monkey Island, weil ja. Pat, du hast ja gemeint, also Kai hat jetzt schon eigentlich schon fast empörend noch nie durchgespielt, aber für dich ist es ja, hast du gemeint, eines deiner oder das Lieblingsspiel von LucasArts aus der Zeit?
Ja, ich muss natürlich immer schwer atmen, wenn Kai wieder sagt, er hat zwei Knöpfe nicht durchgespielt. So, wow, Blasphemie, Kai, wie kanntest du das?
Aber ich warte einfach auf den zauberhaften Moment, wo du sagst, Kai, wir müssen das besprechen, dann spiele ich es natürlich auch.
Ja, Secret of Monkey Island ist so ein Spiel, das, glaube ich, schon jeder große Podcast mindestens teilweise besprochen hat. Es kam einfach zur richtigen Zeit. Es war ein Spiel, das wir alle erwartet haben, nachdem wir von LucasArts oder Lucasfilm Games, wie sie damals noch hießen, heiß gemacht wurden mit Indie 3. Das hat bei uns quasi jeder gespielt. Jeder, der auch keine Adventures mochte, der mochte mindestens Indiana Jones 3. Und dann kam Monkey Island, das große Spiel. Und wir haben es von Anfang an geliebt. Ich habe es erst auf dem Amiga gespielt. Das war dann so eine heruntergerechnete VGA-Version. Aber die sah für einen Moment sogar besser aus als die PC-Version, weil die kam im Original noch mit 16 Farben EGA-Grafik, wie die Version vom Atari ST. Und der Amiga, der hatte da schon die viel schönere Version, auch mit Musik von Chris Hülsbeck, der hat den Soundtrack von Michael Land für den Amiga umgesetzt, was einfach toll klang. Und später kam dann die VGA-Version für den PC, die dann gezeigt hat, dass der Amiga dann doch bereits so ein bisschen zweite Geige spielt.
Also wie ich es damals auf dem Amiga hatte, war der PC noch nicht so weit. Da war es wirklich deutlich besser, Sound und Grafik. Also ich kann mich auch erinnern, ich habe es damals gespielt. Ich muss ganz offen sagen, ich weiß nicht mehr, war das direkt 90 oder ein bisschen später. Ich glaube fast ein bisschen später sogar. Und das war, ich kann mich erinnern, ich weiß gar nicht warum, eine der einprägendsten Dinge für mich ist ganz am Anfang, wenn man in das Dorf oder in die Stadt läuft und dann kann man ja in die Häuser reinlaufen und kommt an anderen Häusern wieder raus und läufst in eine Tür rein und kommst an und ich weiß gar nicht, das hat mich damals irgendwie total, also da war ich so fasziniert, dass man sowas machen kann und das ist ja eines der dümmsten Details des Spiels, aber das fand ich total faszinierend.
Das muss man unbedingt machen, während im Hintergrund Benny Hill Musik läuft, dann macht das erst richtig Spaß.
Aufnehmen und in 10-facher Geschwindigkeit abspielen lassen. Genau. Nein, Monkey Island, das hat mich auch sofort gepackt. Guybrush Threepwood war ein Charakter, ein naiver Jüngling, möchte gern Pirat mit einem goldenen Herz. Ich würde sagen, Guybrush Threepwood war der damalige Pat in digitalisierter Form. Es hat mich sofort gepackt. Und das ganze Szenario, diese Mischung zwischen Piraten-Adventure und dann doch Anachronismus-Slapstick, das hat einfach funktioniert, das hat gezündet. Und ich liebe das Spiel heute noch. Ich spiele es beinahe jedes Jahr mindestens einmal. Ich liebe es.
Ich muss zugeben, ich habe jetzt das Einser schon länger nicht mehr gespielt, habe aber damals die Remastered Edition oder diese neue Edition damals auf dem iPad und dann auch auf dem PC gespielt. Das würde mich auch mal interessieren, wie du zu der stehst oder zu den solchen Remastered generell, weil ich sag ganz offen, ich finde es richtig geil, weil natürlich die alte Pixel-Grafik ist cool, aber das Ganze mit Sprachausgabe und dann nochmal mit so einem neueren Stil hat schon was.
Ja, genau. Da sprichst du etwas Tolles an. Die Sprachausgabe des Remasters ist fantastisch. Die gefällt mir wirklich, wirklich gut. Und für mich war das ein bisschen schade, dass man beim Remaster sich entscheiden musste, ob man jetzt die alte Grafik möchte und dabei alle modernen Enhancements abschalten. Und man konnte nur komplett hin und her schalten. Das war sehr, sehr schade. Was dann aber später, es gab einen Patch, mit dem konnte man die Sprachausgabe des Remasters in die Originalversion hineinladen und übers CAMVM dann spielen. Und das ist meine Lieblingsversion. Alte Grafik mit Sprachausgabe.
Ja, das ist dann geil. Was, ich meine, wenn wir kurz vom Einser weggehen aufs Zweier, das habe ich auch in der Remastered Edition gespielt, da fand ich das auch wesentlich besser. Ich hatte aber dort bei einem Rätsel das Gefühl, dass es in der Pixel-Grafik kann man auf die Lösung kommen. In der gezeichneten Grafik ist es schon sehr, muss man schon sehr um die Ecke denken, um dahin zu kommen. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ging das nur mehr so. Es ist bei dem, was, glaube ich, alle Leute als das schwerste Rätsel im Zweier bezeichnen. Wenn ich Stichwort Affe in der gezeichneten Version nicht draufgekommen.
Also. Ja, gut, das Rätsel macht natürlich in Deutsch sowieso nicht so viel Sinn. In der englischen Version ist es ein bisschen logischer, weil ein Schraubenschlüssel ein Monkey Wrench ist. Und deshalb macht das Rätsel dann da mehr Sinn.
Generell. Dann macht es mehr Sinn. Ja. Ich finde, in der Pixelgrafik erkennt man es, wenn man dann das Rätsel gelöst hat, wo es herkommt, aber in der gezeichneten Version, genau. Ja. Nee, aber ja. Also ja, spiele ich auch immer wieder gerne. Und ich würde sagen, wenn wir auch immer so ein bisschen jetzt mal Richtung Ranking gehen, ich will noch nicht alles vorwegnehmen, aber ich überlege jetzt gerade, ob Monkey Island 1 oder Monkey Island 2 für mich das bessere Spiel ist von denen. Mhm. Wir haben jetzt über das 2 ja gar nicht gesprochen, aber ich, um es trotzdem mal reinzuwerfen, Vergleich. Ich glaube, 1 hat bei mir den Nostalgiefaktor, weil es einfach wirklich das allererste Computerspiel war, was ich so bewusst gespielt habe und auch die Zeit ganz klassisch mit dem Kumpel per Telefon oder noch schnell rüber und zusammen versucht, das Rätsel zu lösen, bei ihm am Rechner oder bei mir am Rechner. Aber vom Spiel an sich fand ich es 2er, glaube ich, ein bisschen besser. Wird aber jetzt dem Einser immer noch, wenn wir sagen, wir hatten ja vielleicht nochmal für die Zuhörenden gesagt, wir ranken so ein bisschen, höchste Kategorie ist wirklich extra klasse und dann nochmal 3 weitere Abstufungen, gut, okay, kann man spielen und Finger weg. Mhm. Ich würde so zwischen Extraklasse und ganz, ganz oben in gut einsortieren im Moment. Ja.
Gut. Für mich ist Monkey Island 1 ein Spiel, das eigentlich alles richtig macht. Die Balance passt gut zwischen sinnvollen Rätseln und Humor. Die Atmosphäre stimmt, die Grafik stimmt für mich persönlich. Und wie gesagt, es ist vielleicht mein Lieblings-LucasArts-Adventure, also würde ich es definitiv in die oberste Kategorie unter S einstufen. Mit Monkey Island 2 gehe ich fast gleich mit dir. Ich finde die ersten beiden Kapitel finde ich phänomenal. Das letzte Drittel von Monkey Island 2, die fallen auseinander, in meiner Meinung nach. Plus ich mag den Guybrush aus Monkey Island 2 nicht wirklich. Er ist ein arroganter Narzisst. Und das könnte man jetzt so sehen, dass man das ein bisschen wie bei der unendlichen Geschichte ansieht, wo in der zweiten Hälfte des Buches Bastian ebenfalls ein arrogantes Arschloch wird und dann sich selbst wiederfinden muss. Das macht er aber in Monkey Island 2 nicht. Und deshalb, und das Ende ist wirklich schlimm. Das Ende ist wirklich, wirklich schlimm. Diese paar Sachen machen für mich das Spiel ganz persönlich so ein bisschen kaputt. Und ich würde sogar Monkey Island 2 in die Mitte setzen als B-Ranking.
In die Mitte, okay. Das ist ja eine harte Ansage. Aber
ich möchte dazu sagen, liebe Zuhörer, das ist meine persönliche Meinung. Bitte nicht den Hyperraum-Podcast canceln oder irgendwie. Das ist Pat.
Ja, ich glaube, Pat hat bei mir irgendwann mal gesagt, wortwörtlich, den Guybrush aus Teil 2, den hasst er abgrundtief.
Stimmt, aus tiefstem Herzen.
Ja, gut, jeder ist frei, seine Meinung zu sagen. Selbst hier, selbst hier im Hyperraum-Podcast, ja. Muss ich mal später schauen, ob ich irgendwas noch rauspiepe dann, ja.
Den Teil 2 hast du auch nicht gespielt, Kai.
Nee, warum sollte ich Teil 2 spielen, wenn ich 1 nicht gespielt habe?
Ja. Guter Punkt.
Ja.
Die Logik passt. Ja. Ja, dann, aber dann lass uns mal gleich weitermachen, weil nach Monkey Island ist ja dann, okay, wir überspringen jetzt im Moment mal Loom, was würde ich sagen, ein bisschen ein exotischeres Spiel ist vom Handling her, ja, weil wir da nicht dieses klassische Interface haben mit Benutzerhut mit Schnur, sondern uns ja quasi nur über Musik das Interface erarbeiten und unsere Befehle eingeben. Und wir gehen direkt mal weiter zum nächsten Kracher, nämlich Day of the Tentacle, was ja auch wieder eigentlich eine Fortsetzung ist. Und auch wieder muss ich sagen, damals, als ich es gespielt habe, wusste ich gar nicht, dass es eine Fortsetzung ist, weil ich den ersten Teil gar nicht kannte. Der hat vor meiner aktiven Zeit stattgefunden. Ja, Day of the Tentacle von Maniac Mansion quasi Teil 2 oder die Fortschreibung der Geschichte. Und Kai, das war jetzt auch einer von den Titeln, die du jetzt gezockt hast und die dir zusagen, ne?
Ja, Day of the Tentacle war das erste Point-and-Click-Adventure, das ich auch längerfristig verfolgt habe, einfach weil ich mochte die Optik unfassbar gerne. Ich mochte die Sprachausgabe in der deutschen Version unfassbar gerne. Ich mochte eben auch diese Zeitreise-Thematik unfassbar gerne. Also das war einfach ein Spiel, bei dem hat für mich einfach alles sehr harmonisch miteinander funktioniert. Und auch wenn, ich sag mal, diese 3 Zeitlinien, mit denen man sich beschäftigt, das ist erstmal für einen jungen Menschen sehr überfordernd beim Nachdenken. Aber es hat, wie gesagt, neugierig gemacht und eben auch die Entwicklung unterhalb oder innerhalb dieser 3 Zeitebenen zu beobachten und die Abläufe und auch diese Theorie oder diese lustige Variante, dass man alles quasi im Klo runterspült, um es in anderen Zeitepochen verfügbar zu machen. Der Humor ist großartig, wenn man sich, ja, ich sag mal, durch die frühamerikanische Geschichte durcharbeitet und Persönlichkeiten kennenlernt, die an Skurrilität kaum mehr zu übertreffen sind und mit diesen dann interagiert, das ist einfach phänomenal.
Ja, die Toilette, die hat bei mir damals auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das ist natürlich gerade, wann habe ich das gespielt? Da muss ich auch so 13 plus minus gewesen sein wahrscheinlich. Da trifft es ja natürlich auch genau den Humor, den man noch hat.
Ja.
Und ich fand auch, auch da in der Rückschau kommt es mir gar nicht mehr so spektakulär vor, aber dieser Comic-Stil und dieses total Überdrehte und diese wilden Perspektiven und Formen und Farben hat mich damals auch total umgehauen, wie ich das gespielt habe.
Ja, und wir kommen ja später noch zu einem anderen Spiel, das zumindest vom Look her in eine ähnliche Richtung geht, auch komplett drüber ist, sowohl vom Humor dann noch ein bisschen derber umgesetzt. Und Day of the Tentacle war über lange Sicht eines meiner Lieblingsspiele. Klar, man weiß, auch Maniac Mansion ist als Easter Egg in dem Spiel mit eingebaut, aber da habe ich nie einen Anschluss dran bekommen. Also das hat ein Kumpel damals mal auf dem C64 gespielt, da gefiel mir das optisch nicht so richtig und auch innerhalb von Day of the Tentacle, wenn man das auf diesem PC startet, hat mich das irgendwie nicht abgeholt. Aber Day of the Tentacle gefällt mir großartig.
Ja, Maniac Mansion, geht's mir genauso. Da geht's mir wie dir ein bisschen mit auch Monkey Island. Ich habe das auch schon x-mal versucht anzufangen, weil natürlich man weiß, Meilenstein, aber ich ich komme nicht über die erste Stunde hinaus, weil auch aus heutiger Sicht ist es schon alles ein bisschen sehr hakelig und mühsam da. Wobei es eigentlich ganz lustig ist, wenn man erst den Nachfolger spielt und dann die Charaktere und das Setting auf einmal in dem alten Spiel wiederentdeckt. Nee, aber finde ich auch, Day of the Tentacle ist wirklich grandios und diese Zeiträtsel, gerade wenn man dann mit Washington und Co. Richtig, sich darum treibt, ist auch so gut geschrieben alles, ja.
Ja, ich muss dazu sagen, ich hatte grundlegend erst die Diskettenversion. Da war nur das Intro im Deutschen vertont. Ich weiß nicht, ob es im Englischen auch dann so war, aber der Rest war eben dann rein auf diesen Sprachbubbles und diesen Sprechblasen ausgelegt. Wie auch bei Sam & Max, da werde ich später auch noch was zu sagen. Das hat nämlich in der deutschen Synchro, in der Diskettenversion, eine komplett andere Synchronisation im Intro und die ist unfassbar schlecht.
Ja.
Genau, und ja, wie gesagt, Day of the Tentacle gehört für mich in meinem Ranking auch in die Kategorie A, S.
S, also ganz S, oben.
Ganz oben,
top, genau. Top of the top. Wie sieht's bei dir aus, Pat? Wo willst du es hinpacken?
Ja, also ich kann da Kai nur zustimmen. Das ist insgesamt ein Spiel, das einfach von vorne bis hinten passt. Der Humor ist fantastisch, die Grafik war so fantastisch, dass sie ganz oft versucht wurde, nachzuahmen. Und die Charaktere sind herrlich schräg. Es gibt tolle Dialogpassagen. Die Rätsel sind echt gut, aber haben eine Balance. Sie sind nie zu schwer oder zu unlogisch. Ja, absolut S.
Ja, zumal Day of the Tentacle ja auch durchaus einlädt, mal Dinge zu kombinieren, die eigentlich nicht zu kombinieren sind und deswegen eben auch lustige Momente auslösen einfach. Also das lädt förmlich dazu ein, dass man einfach auch mal Quatsch macht.
Ja, gerade das Hamsterrätsel ist ja legendär, ist ja quasi das Platzhalterrätsel für jedes abgedrehte Adventure-Rätsel. Nee, ich muss auch sagen, also ich finde, Day of the Tentacle ist für mich wahrscheinlich doch, ich glaube, für mich das Beste in den ganzen LucasArts-Spielen, weil das kam bei mir genau in der richtigen Zeit. Wie gesagt, Monkey Island habe ich ein bisschen später, glaube ich, erst dazu gefunden. Und ich meine, ich habe damals die CD-Version gespielt. Und ja, die Story, mega geil, die Rätsel dann, wie du gesagt hast, Kai, dieses Zeitreise-Element, das war damals so abgedreht überhaupt, ja, dass man da durch die Zeit geht. Und selbst wenn man es jetzt noch spielt, finde ich, man entdeckt immer wieder was Neues und dieser Zeichenstil. Wie heißt der Hauptcharakter? Bernhard oder nee, wer ist der Hauptcharakter?
Ja, Bernhard.
Da, wie der da steht, immer in die Hose irgendwie bis zu den Nippeln hochgezogen und trotzdem das Hemd noch raus. Finde ich einfach mega geil, ja.
Ja, das stimmt. Also wie gesagt, dieser komplett überzeichnete, überdrehte Stil, den mag ich auch total gerne. Ja. Also man muss ja erstmal auf die Idee kommen, dass zwei Tentakel sich an einem Fluss treffen, einfach dieses giftige Gesöff, dieses Gebräu in sich reinschütten und dann Weltherrschaftspläne entwickeln. Also ich meine, diese Ausgangslage ist schon so sehr absurd. Deswegen.
Ja, sie ist noch absurder, weil ja Dr. Fate diesen Giftmüll einfach produziert mit einer Maschine, weil er das Gefühl hat, als wahnsinniger Wissenschaftler muss er Giftmüll produzieren und genau. Die macht sonst gar nichts, die Maschine. Fantastisch.
Ja, super. Ja,
was auch verrückt ist, wenn wir jetzt gerade nochmal so ein bisschen über die Gags und so weiter, wo ja gerade LucasArts auch sehr bekannt für ist eigentlich, ne, in diesen Spielen, diesen Humor, mit wie wenig Leuten das damals gemacht wurde, auch die Rätsel. Also ich meine, wenn man sich anguckt, damals war er quasi Designer, Entwickler und Autor, quasi Personalunion und dann noch ein paar Leute drumherum. Ja? Auch verrückt, was die damals für einen kreativen Output hatten eigentlich mit den Mitteln.
Ja, gut, das ist ja wie die heutige Indie-Szene. Die Leute hatten einfach Bock da drauf. Also da stand denen kein großes Studio im Nacken, hat Druck gemacht, das Spiel muss bis übermorgen fertig sein, sondern die konnten sich alle Zeit der Welt holen, ihre Liebe zum Detail eben da reinstecken auch. Und das ist das, was ich auch in der heutigen Indie-Szene sehr schätze.
Das hat sich bei LucasArts erst später dann geändert, dass sie dann wirklich angefangen haben, produzieren im Sinne von, das muss jetzt aus und fertig.
Ja, da kommen wir später, glaube ich, noch zu ein, zwei Titeln, die damit dann zu kämpfen hatten, dass es quasi die Indie-Zeit vorbei war. Nee, aber ja, Day of the Tentacle, cooles Spiel.
Ja, ja.
Absolut. Ja, dann bleiben wir, glaube ich, im gleichen Jahr, ne? 1993. Der nächste Titel, den wir hier noch besprechen wollten, Sam & Max. Kai hat es auch schon angesprochen, im Prinzip auch wieder abgedrehter Style.
aber deutlich drüber noch. Also ich sag mal, der derbste Humor, den man einfach damit einbauen konnte. Ich meine, das Spiel basiert auf einem Hund und einem Hasen. Und das ist mir kürzlich erst wieder wirklich in den Sinn gekommen. Max wird im Deutschen von Sandra Spittau, der deutschen Stimme von Bart Simpson, gesprochen. Und die Stimme passt unfassbar gut auf diesen beknackten Hasen, der auch total irre ist. Also das ist ein Psychopath, dieser Hase. Und das daraus zieht dieses Spiel eben auch den Humor. Und das eben zu dieser ruhigen Art von Sam. Irgendwie ist das eine ganz merkwürdige Chemie zwischen beiden. Auch so trocken, wie Sam dann eben interagiert. So drüber ist Max. Also der ist einfach ein absolut gestörter Psychopath, dieser Hase. Und ich sag, diese ganze Comic-Welt, die sich da offenbart, die ist super. Das Spiel ist aber meiner Meinung nach weniger so ein klassisches Point-and-Click, sondern es will einen irgendwie so wie so filmmäßig durch so eine Comic-Welt führen. Also die Rätsel sind relativ einfach im Vergleich zu einem Day of the Tentacle, meiner Meinung nach. Die sind sehr leicht zu durchschauen, sobald man irgendwie die Charaktere kennenlernt. Da gibt's diesen Typen, der kann irgendwie, der hat den ganzen Tag nichts Besseres zu tun, als Schraubenschlüssel zu verbiegen mit seiner mystischen Kraft. Und zu ihm geht man eben später hin, weil man irgendwas braucht, das in eine andere Form braucht. Und das ist einfach relativ schlüssig und logisch. Und ich sag mal, in 3 Stunden kann man es komplett durchhaben, wenn man weiß, wohin man klickt. Und selbst wenn man es nicht weiß, ist das, glaube ich, das perfekte Point-and-Click-Adventure mit einer total absurden Story für Einsteiger auch geeignet.
Bei den Rätseln, da muss ich jetzt kurz schlucken. Also ich habe das Problem, ich habe es etappenweise gespielt. Das ist ja nie eine gute Idee, wenn du quasi einen Tag eine Stunde spielst und dann 2 Wochen später hast wieder alles vergessen. Aber ich persönlich fand einige Rätsel haben sich mir nicht entschlossen. Und zwischendurch kam es mir so vor, als ob die Lösung manchmal dann auch einfach ist. Man nimmt den Hasen, ja, und lässt ihn irgendwas machen, dann kommt schon was bei raus.
Da sind wir beim nächsten Punkt, denn auch Sam and Max lädt eigentlich förmlich dazu ein, dass man alles mit allem mal irgendwie benutzt und auch wenn es nur da ist, diese dummen Sprüche dir anzuhören, die beide miteinander austauschen. Und daher zieht das Spiel auch so ein bisschen seine Magie. Ja, manche Rätsel sind nicht logisch, aber wenn es einfach nicht logisch weitergeht, dann benutzt man Max und dann klappt das.
Ja, Gewalt hilft immer.
Genau.
Was ich bei Sam & Max noch interessant fand, das war mir auch gar nicht bewusst, es gab tatsächlich den Comic ja schon vor dem Spiel, ne? Das ist irgendeiner, der bei LucasArts gearbeitet hat, hat das quasi in seiner Freizeit oder so ein bisschen indie-mäßig gemacht. Und das kam dann so gut an, dass sie gesagt haben, hey, dann machen wir ein Spiel. Ja. Ich dachte, haben die sich damals für das Spiel ausgedacht, aber das war gar nicht so.
Nein, das war der Grafiker, Steve Purcell, und der hat seine beiden Figuren, also Sam und Max, hat er auch immer wieder eingebaut im Hintergrund als kleine visuelle Gags bei den anderen Spielen. Und die Comics hatte schon eine ganze Weile vorher produziert, bevor es dann das Spiel gab. War eine gute Idee, das Spiel zu machen.
Ja. Nee, viel Spiel finde ich auch cool. Ich finde ein, zwei Rätselecken fand ich nicht so cool. Ich fand zum Beispiel, kommt man ja irgendwann in so ein, was ist das? Diese Location, wo die Physik so ein bisschen verrückt spielt.
Genau.
Hat mir von der Idee her gefallen, aber von dem, was man im Raum gemacht hat, ging es mir ehrlich gesagt einfach nur auf den Senkel.
Die Frage ist, in welchem Alter hast du das Spiel gespielt? Ich glaube, das funktioniert, dieser Wahnsinn oder diese Logik funktioniert besser, je jünger man ist. Das ist auch eine Sache, die konnte mir Pat mal, was war das, ein Discworld, glaube ich, hast du mit deinem Sohn gespielt und er konnte das Rätsel lösen, bei dem du nicht draufkommst. Ich glaube, ist auch teilweise wirklich eine Sache des Alters und der Denkweise, wie man an so ein Rätsel herangeht. Und ja, es gibt durchaus Rätsel, wenn ich jetzt so zurückdenke, ein bisschen, wenn ich die jetzt heute spielen würde, erstmalig, würde ich da vermutlich eher dran knabbern als früher, weil man einfach da noch ein bisschen mehr auf Fantasie gedacht hat und sich eben ja nicht zu logisch daran getraut hat.
Definitiv.
Das stimmt, ich habe es jetzt quasi aus dem gesetzteren Alter tatsächlich gespielt. Damals habe ich es noch in der PC Games einfach gelesen, die Rezension und mir die Komplettlösung angeguckt. Das war ja damals so ein bisschen der Satz, wenn man das Spiel nicht hatte, dann konnte man trotzdem ein bisschen dabei sein. und jetzt habe ich es dann tatsächlich dieses Jahr oder letztes Jahr mal gespielt. Ja. Schön. Ja. Was mir aber sehr positiv aufgefallen ist, auch da wieder, hattet ihr vorhin, glaube ich, auch schon gesagt, Voice Acting. Also ich habe es auf Englisch gespielt. Klar, klingt ein bisschen blechern heutzutage, aber an sich ist es mega gut gemacht. Ja,
ja, ich mag unfassbar gerne die deutsche Synchron. Ich habe es ja eben schon mal angedeutet. Ich schätze mal, die Diskettenversion, die ist einfach deutlich vor der CD-Version veröffentlicht worden. Deswegen hat's im Intro dann auch eine leicht andere Synchro. Sam und Max haben zum Beispiel komplett andere Sprecher in der Diskettenversion des Intros, wurden andere Sprecher benutzt und die klingen unfassbar schlecht. Und erst in der CD-Version sind es eigentlich so die bekannten Sprecher, die auch sehr hochwertig gecastet sind. Also da ist mir an keiner Stelle aufgefallen oder negativ aufgefallen, oh nee, der passt dabei jetzt irgendwie nicht dahin, sondern das ist wie bei der Super-Synchro bei Day of the Tentacle eigentlich alles sehr passend ausgewählt.
Ja, genau. Also es gibt einige Wortspiele, die es natürlich nicht in die deutsche Version geschafft haben. Aber was da gemacht wurde, das ist Hörspielniveau, also wirklich gutes Hörspielniveau. Das ist echt fantastisch, die deutsche Version.
Genau.
Ja, und auch da wieder die Story und Rätsel habt ihr schon gesagt, aber die Story ist zum Teil so abgedreht oder gar nicht mal die Story, sondern Einzelcharaktere und Settings oder was da so passiert. Also und überhaupt schon die Rahmenhandlung, die sich ja eigentlich auch überhaupt nicht erschließt am Anfang. Was ist überhaupt der Fall und warum? Wenn man dann mal dahinter kommt, ist verrückt.
Ja, ja. Referenzen, das Spiel ist vollgestopft mit Referenzen und die wiederum, die begreife ich als Erwachsener jetzt wieder viel besser als damals als Kind oder Jugendlicher. Also wenn irgendwie hier Krieg der Sterne, R2-D2, so eine Nachricht, ähnlich wie bei Prinzessin Leia abspielt. Und hier, helft mir Sam und Max, ihr seid meine einzige Hoffnung. Und wenn man sich eben in hier Bumpus will später eine Ghostbusters-Referenz, ich bin der Schlüsselmeister, anhört, also das sind einfach Dinge, die sind mir jetzt beim Erwachsenenspiel erst wieder richtig aufgefallen.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Der Humor ist klasse.
Ja.
Habt ihr das, da gab's ja dann von Telltale irgendwann auch die Weiterführung, ne? Auch in so ein paar Episoden wurde das released. Habt ihr das mal gespielt gehabt?
Nein.
Ich habe die ersten beiden Seasons gespielt. Mhm. Ich glaube, es gab noch eine dritte Staffel, eine dritte Season. Die habe ich nicht gespielt. Aber die ersten beiden habe ich gespielt und mich sehr amüsiert.
Ja, ich habe es mir geholt, damals die erste Season. Aber da bin ich ein bisschen, da war mir das von der 3D-Grafik und vom 3D-Handling irgendwie so ein bisschen zu hakelig. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch das Original nie gespielt, dann hat mir so ein bisschen der Zugang gefehlt. Mhm. Ja. Ja, wo würdest du es denn einordnen, Sam & Max? Kai, was wäre dein Ranking?
Ja, also die Spiele, die ich jetzt heute hauptsächlich bespreche, kann ich schon mal vorwegnehmen, sind bei mir alle Rank S.
Und alle S.
Ja, also die, über die ich hauptsächlich spreche heute. Also
nur die Kracher.
Ja, ja, genau. Also Sam & Max gehört für mich auf ein Level mit Day of the Tentacle. Ja, es ist vielleicht etwas kürzer geraten und es hat nicht so diesen kompletten Umfang, aber es unterhält in jeder Sekunde und es lädt eben einfach dazu ein, einfach mal absurde Dinge miteinander zu kombinieren und sich einfach nur die Sprüche und die Dialoge anzuhören. Dieses Ganze, wir haben ja schon gesagt, ist einfach sehr absurd inszeniert. Das fängt ja auch schon bei den Dialogoptionen an, die einfach nur durch ein Fragezeichen, ein Ausrufezeichen und was war das andere, irgendein Eichhörnchen oder Ente symbolisiert ist, genau. Und man weiß einfach vorher nicht, was sprechen die und man klickt drauf und bekommt einfach nur irgendein abfälliges, sarkastisches irgendwas um die Ohren gehauen und das ist einfach toll. Also deswegen auf einer Linie mit Death Tentacle.
Okay, und bei dir, Pat?
Ja, bei mir ist es gar nicht so einfach. Eigentlich hat nämlich Kai in allen seinen Punkten recht. Und es müsste eigentlich S sein. Ich mochte das neue Interface damals nicht so sehr mit dem Rechtsklicken und Durchwechseln zwischen den verschiedenen Optionen. Ich hatte am Anfang auch recht Mühe mit diesem Dialogsystem, mit dem Bildchen. weil eigentlich ist das extrem cool. Man weiß nie, was kommt, aber eben, man weiß nie, was kommt. Gut, das macht jetzt auch nichts. Man kann ja nichts falsch machen. Ist ja ein LucasArts-Spiel. Ich finde, die Rätsel sind ein bisschen zu leicht und es stimmt, dass einige der Rätsel vielleicht ein bisschen out there sind. Und die Balance stimmt nicht ganz so gut bei den Rätseln wie bei Day of the Tentacle. Ich würde es deshalb in A einordnen, aber das ist schwierig. Das wäre für mich auch eigentlich irgendwo S.
Ja, also dann super. Mach ich mal in meiner kleinen Tabelle, ich bin hier im Buchhaltermodus, ja, mach das mal S-A, also ganz ja, oben.
Man muss sich schon entscheiden, mach ein A daraus.
Es wäre toll, wenn man einfach dazwischen setzen könnte.
Ja, es ja, hat zu wenig Stufen.
Manchmal muss man einfach ja, hart sein.
Und, ja, also, genau.
Für mich ist auch ein A, ja, weil ich finde die Story geil, ich finde das Voice Acting geil, total crazy, das gefällt mir auch, aber ich fand das Dialoginterface nicht so schlecht, damit komme ich eigentlich klar. Mhm. Was mich genervt hat, ist dieses Benutzen, wo man ins Inventar geht und dann kann man quasi durchschalten, was man jetzt benutzt mit was, das fand ich mal so ein bisschen mühsam und oft habe ich nicht das gekriegt, was ich wollte. Das hat mich so ein bisschen genervt, wobei ich glaube, das ist auch ein Problem, mit dem Mausrad geht man da so durch und ich glaube, das war damals einfach gar nicht dafür ausgelegt, habe ich so das Gefühl. Das andere ist wirklich, dass ich manche Rätsel gar nicht mal die so sehr out there waren, aber ich finde, bei Sam & Max waren so ein, zwei Sachen dabei, wo zum Beispiel dieses Whack-a-Mole, wo man auf dem Jahrmarkt da so rumkloppt und so weiter. Das sind so die Art von Rätseln, das kriegt mich einfach nicht. Ja, wenn du quasi so eine Punktzahl schaffen musst, um dann eine Belohnung zu kriegen. Ich verstehe den Gag dahinter für das spezielle Setting, aber ja, das hat mich nicht so abgeholt. Aber es ist ja mal auf sehr hohem Niveau, weil ist ja in der zweitbesten Kategorie trotzdem auch bei mir. Ja,
ja, aber das ist ja nur ein kleines Minispiel jetzt auch. Und ja, sag mal, das ist, selbst wenn man Max zwischendurch noch 10-mal auf den Kopf haut mit dem Hammer, immer noch problemlos machbar.
Nee, klar, das ist manchmal sind es halt so subjektive Dinge, so
emotionale Sachen. Ja, klar, Sachen, ja, total verständnisvoll. Wir sind ja auch keine Fans von Minispielen. Und
nein.
Aber deswegen, ich würde das fast in dem Fall noch gar nicht so richtig als Minispiel abtun. Dafür ist es zu leicht. Wenn das jetzt anspruchsvoller wäre, würde es mich auch aufregen, aber wie gesagt, ich verstehe deinen Punkt, sowas mag man oder man mag es einfach nicht.
Genau. Zu Minispielen kommen wir dann noch.
Da kommen wir noch, unter anderem, ein paar gibt es jetzt sogar schon im nächsten Titel, weil 94 hat LucasArts Pause gemacht, jetzt gehen wir direkt ins Jahr 95, da haben wir wieder zwei Titel und einer davon ist Full Throttle oder Vollgas im Deutschen. Und das war auch wieder eins der Spiele, die ich glaube ich damals, wie sie rauskamen, sogar im Original, kann ich mich noch an die Packung erinnern, gespielt habe auf Deutsch. Das war auch hat quasi das System von Sam Max noch ein bisschen weitergebracht. Ne? Also wir haben jetzt gar keine klassische Steuerung mehr. Wir haben ja eigentlich nur noch so eine Münze oder so ein Emblem und haben drei Optionen gehabt. Das war entweder spreche, nimm, benutze oder irgendwie kombiniere und interagiere, irgendwie sowas in die Richtung. Also ganz vereinfacht. Und ich würde sagen, Vollgas ist auch schon eher interaktiver Film als Adventure. Also vom Umfang her, ich glaube, man kann es locker in 8 bis 10 Stunden spielen. Wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Ja, ich bin komplett Lösungsspieler, muss ich sagen.
Ich würde sagen, man braucht keine 8 bis 10 Stunden, aber
okay, ja, 8 bis 10 stimmt. Aber man braucht, glaube ich, die Hälfte von dem, was man für ein normales LucasArts-Spiel braucht. Das würde ich schon sagen.
Es ist kurz, ja.
Ja, es ist nicht sonderlich lang. Aber was ist halt, also wenn wir vorher gesagt haben, die Story ist cool, ich finde bei Vollgas ist sie so richtig, es ist eigentlich ein Film, ja, wie das Ganze ausgearbeitet ist, auch wie es umgesetzt ist. Also die ganzen Cutscenes, die auch wirklich mit so, ja, wie ein Animationsfilm gemacht sind. Ne? Also es gibt viele Close-ups, eine geile Szenerie, das ist alles cool. Und ich finde auch da das Setting wieder total crazy. Also sollte ich vielleicht kurz sagen, ne? Es spielt ja quasi in so einer Art Dystopie. Man weiß gar nicht, wie fern in der Zukunft, aber wie es so ist, ne? Blade Runner-mäßig, Megakonzerne regieren die Welt. Und einer davon ist jetzt so ein Megakonzern, der quasi die komplette Motorrad- und Autoproduktion sich gegriffen hat. Und wir spielen den Anführer, den Ben, den Anführer von der Bikerbande. der ja irgendwie reingelegt wird. Er wird gelingt und beschuldigt, den Mord begangen zu haben. Und im Verlauf der Story müssen wir uns jetzt ja irgendwie ja erstmal da rauslösen und wollen quasi den Antagonisten, der ganz klassisch der Wirtschaftsboss, der dieses Unternehmen führt, an dem wollen wir uns rächen und quasi dafür sorgen, dass weiterhin Motorräder produziert werden. Ich meine, ganz, ganz vereinfacht gesagt, ist das die Story. Und ja, da finde ich wirklich alle Rätsel geil, ja. Ich finde, die passen alle super in die Story. Und ja, es ist, glaube ich, ein Ticken einfacher, aber deswegen ist halt alles extrem thematisch. Also man weiß eigentlich immer, wenn man in einer bestimmten Location ist und mit jemandem gesprochen hat, weiß man eigentlich genau, was man machen muss. Und trotzdem ist es nicht abarbeiten, weil halt durch den Dialog und ja, durch die Story fühlt es sich halt immer noch an, als ob man es erlebt. Also finde ich richtig cool, das Spiel. Ne? Weiß gar nicht, ihr habt es beide gespielt, oder?
Ich habe es gar nicht gespielt.
Gar nicht.
Also, da war auch schon diese Ausgangslage, diese mit diesem Motorradgängen, das ist einfach ein Thema, das mich auch weder damals noch heute irgendwie fesselt oder irgendwie in seinen Bann zieht. Deswegen ist das eines der Adventures, die ich von Anfang an, seit ich erste Testberichte gelesen habe, komplett ignoriert habe.
Also ich muss zugeben, ich bin kein Motorradfan im echten Leben.
Ja, ich auch nicht, ne?
Das stimmt. Das Motorrad ist für mich, das hat zwei Räder zu wenig. Das ist gar nicht meins. Aber ich habe das Spiel gespielt damals. Ich denke, es wurde auch beworben als ein Interactive Road Movie. Also sie haben das ja nicht mal mehr Adventure genannt. Sie hatten das wirklich ein interaktives Road Movie genannt. Und man wusste eigentlich auch, was, dass man sich einlässt. Und die Tatsache ist aber, wenn man das Spiel startet, das beginnt derart atmosphärisch mit einem kurzen Dialog von Ben, einer tollen Sequenz mit rockiger Musik. Das macht richtig, richtig Laune, das Spiel zu starten. Und das ist eine Art Atmosphäre, die das Spiel aufbaut, die es über das ganze Spiel hinweg auch nie verliert. Vielleicht auch aus dem Grund, weil die Rätsel relativ einfach sind und schnell gelöst. Man kommt nie wirklich ins Stocken. Es hat immer Flow. Es geht immer was vorwärts. Man weiß immer, was zu tun ist. Und Ben ist ein verdammt sympathischer Protagonist, obwohl er ja eigentlich der Anführer einer Biker-Gang ist. Der wirkt echt sympathisch, wie er redet, mit seiner gummeligen Stimme, die Kommentare, die er macht, die Art, wie er dann manchmal sich so leicht schusselig bewegt und so. Also das ist echt cool gemacht. Das große Problem, das für mich Full Throttle hat, ist, es ist wirklich mir einen Ticken zu kurz. Mhm. Ich habe das damals gekauft. Ich bin am Morgen in die Nachbarstadt gefahren, habe das gekauft und ich habe noch am selben Abend bereits die Endsequenz bestaunt. Und das hat mich dann so ein bisschen gestört.
Ja, das ist natürlich frustrierend. Also ich muss sagen, das größte Problem mit Vollgas ist eigentlich bei mir das im selben Jahr erschienene Spiel The Dick. Und weil ich damals schon, ich sag mal im Jahr 95, natürlich schon ein bisschen weiter war, auch kopfmäßig, ich auch sehr in Star Trek gerade drin steckte und mich einfach das Science-Fiction-Thema dann sehr viel mehr abgeholt hat, als dieses doch wieder, ach, schon wieder so ein Allerwelts-Ding eigentlich. Und mir war damals nicht klar, dass das auch in so einer Endzeit spielt. Also das war einfach so für mich so ein Typ, der auf dem Motorrad rumfährt und dann irgendwas macht, aber das hat mich einfach nicht abgeholt.
Ja, die ganze Endzeit, das wurde in den Berichten auch gar nicht so hervorgehoben, wenn ich mich richtig erinnere. Und die Story ist sehr, eigentlich relativ tief. Also die ist nicht nur so oberflächlich, oh, der Biker-Gang will was machen. Da ist schon mehr dahinter. Gerade mit dem, ich sage jetzt mal, anderen großen Hauptcharakter, / leichtes Love-Interest, der Marine. Mhm. Das ist richtig, richtig super. Plus, der Bösewicht, Rittberger, wird im Original von Mark Hamill gesprochen. Wie cool ist das denn?
stimmt, genau, ja. Nee, also ich finde auch, also ich meine, die Endzeit-Stimmung ist halt so ein bisschen Mad Max, ja, auf dem Motorrad. Also ich finde es schon ganz cool. Allerdings, um da ein bisschen Wasser in den Wein zu kippen, Thema Minigames, da gibt's auch wieder eine Sequenz, wo man ja mit dem Motorrad auf dem Highway fährt und sich dann gegen andere Motorradfahrer durchsetzen muss. Hm. Auch das ist nicht wirklich schwer, ja, aber es frisst einfach Zeit und man muss sich da so ein bisschen durchkämpfen und ganz einfach seine Waffe aufleveln oder austauschen, um dann so ein bisschen Schere, Stein, Papier mäßig gegen die Biker zu kämpfen. Ja, den Teil hätte es meiner Meinung nach nicht gebraucht. Und genauso gibt es später gegen Ende nochmal so ein Rätsel, was auch wieder auf Timing ankommt. Und ich finde immer, da komme ich auch später nochmal dazu, in den Adventure-Spielen, diese Timing-Sachen, die funktionieren halt immer nur so begrenzt gut, weil damals einfach die Engines, glaube ich, noch nicht so akkurat waren. Und dann hast du mal Glück und es funktioniert und mal hast du Pech und du klickst 20 Mal und es passt einfach nicht. Das finde ich dann immer so ein bisschen nervig. Das sind so zwei Punkte, die es bei mir dann so ein bisschen runterziehen. Aber trotzdem war es, glaube ich, damals ein mega Erfolg, ne? Also ich habe ja vorhin gesagt, stückzahlmäßig war immer so 100 bis 250.000. Ich glaube, das war das erste Spiel, was sich über 1 Million Mal verkauft hat damals von LucasArts Adventures.
Ja, ich würde gar nicht sagen, dass das daran liegt, dass das einfach ein toller Titel ist an sich, sondern LucasArts hat sich über die Jahre einfach einen Namen gemacht. Das heißt, da sind einfach kontinuierlich das Interesse dran gestiegen, wobei es danach natürlich auch wieder abgeflacht ist, weil so die Point-and-Click-Zeit dann eher so ein bisschen sich dem Ende geneigt hat. Aber ich glaube, das ist eher darauf zurückzuführen und weil, ich sag mal vorher, wie wir es eben schon erwähnt haben, viel einfach unter der Hand irgendwo ausgetauscht wurde.
Ja. Außerdem darf man auch nicht vergessen, das Klientel ist ja auch größer geworden. 1995 hat natürlich viel mehr Leute einen PC als noch 2-3 Jahre zuvor. Also das hat schon auch damit zu tun.
Ja, weil es sich eben auch als Spieleplattform immer mehr etabliert hat. Ja. Vorher waren Konsolen und PC, ich sag mal Anfang der 90er, waren die Spiele verglichen mit 3-4 Jahren später auch ein ganz anderes Level gewesen.
Ja, definitiv.
Das stimmt, ja. Auch da wieder, die Remastered Edition finde ich auch gar nicht so verkehrt. Die nimmt eigentlich von dem Charme nicht viel weg, aber die Animationen oder die Zeichnungen sind einfach noch mal ein bisschen, ja, more polished dann, finde ich eigentlich ganz nice.
Ja, also die macht eigentlich fast nichts, außer das Ganze ein bisschen höher aufgelöst zu präsentieren. Und es wirkt nicht billig, als wenn man einfach einen Scaler verwendet, sondern es wirkt schon wertig gemacht. Also die kann man echt gut empfehlen.
Also ich würde es einordnen. Ich habe gemerkt, am Anfang habe ich ziemlich viel geschwärmt, aber am Schluss ist es bei mir trotzdem eigentlich nur B, also dritthöchste Kategorie. Weil, ja, ein bisschen kurz, dann dieser Malus mit den Minigames und diesem Realtime-Aspekt oder nicht Realtime, diesem Timing-Aspekt. Also wenn ich es vergleiche mit den anderen, ganz, ganz oben kommt es bei mir trotzdem nicht hin. Also ich würde sagen, bei mir ist es eine B. Ich weiß nicht, Pat, bei dir, wo würdest du sehen?
Ja, ich glaube, du hast da gar nicht so unrecht. Also ich würde auch sagen, das Spiel an sich ist klasse. Da gibt's nichts zu meckern. Es hat eine tolle Story, tolle Präsentation. Es ist einfach toll umgesetzt. Aber dann kommen diese Minispiele, auch später gibt's ja auch noch dieses Crash-Derby, Destruction-Derby-Dingens. Das finde ich ganz furchtbar.
Das habe ich ganz verdrängt. Da müsste ich fast nochmal eine Note runtergehen, weil das habe ich wirklich gehasst. Ja.
Also ich glaube, man kann es per Cheat übergeben. Ja, aber ich bin mir jetzt gerade im Moment gar nicht sicher. Auf jeden Fall, Full Throttle macht so viele Sachen richtig, dass das, was es nicht gut macht, für mich ein bisschen schwerer wiegen als vielleicht bei anderen Spielen. Ich würde es deshalb auch als B einstufen. Es ist empfehlenswert. Unbedingt mal spielen, wenn man Lust darauf hat. Also auch das Ende finde ich super gelungen. Ein B, aber ist ja trotzdem gut.
Ich finde es interessant, weil auch wenn ich selber nie gespielt habe, hatte ich mir da auch Let's Plays mal von angeschaut und von dem Eindruck, den ich dort gewonnen habe, landet es bei mir tatsächlich auch in B. Also da sind wir interessanterweise jetzt relativ einer und derselben Meinung, was das Spiel angeht. Also ja, die Optik ist super und auch die Sprachausgabe, der Charakter ist toll. Aber es hat eben im Vergleich zu dem, was LucasArts vorher an der Messlatte eben zutage geführt hat, eben auch, kommt's da halt einfach nicht ran. Und wenn es nur die Spieldauer ist, die es am Ende dann ein bisschen ruiniert. Und Minispiele, ich sag mal so, das ist ein Beispiel, das nehme ich immer ganz gerne. Wenn du wirklich Minispiele abgrundtief hassen lernen möchtest, dann spiel das Ace Ventura Point and Click Adventure. Also das ist so ziemlich das Schrecklichste, was man machen kann, weil das haut dir ständig irgendwelche Minigames um die Ohren.
Habe ich noch gar nie gespielt.
Ich kann es nicht beenden, ich kann es nicht spielen.
Nee, ich auch nicht. Also ich bin da schon nach 10 Minuten bei dem U-Boot-Tauchvorgang bin ich schon gnadenlos gescheitert.
Aber wie gesagt, die Sache mit Minispielen ist ja nicht nur ein LucasArts-Problem. Das haben ja alle irgendwie versucht, ihre Adventures ein bisschen Action, ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Manchmal hat es ein bisschen funktioniert. Oftmals ist man als Adventure-Spieler einfach nicht im richtigen Mindset für so ein Spiel und das stört dann.
Ja, eben. Und wie gesagt, gerade bei den Älteren merkst du, dass die halt vielleicht eine coole Idee hatten, aber es auch nicht wirklich gut umsetzen konnten damals. Und wenn es dann nicht richtig funktioniert, dann, ja, also mich nervt es dann echt brutal.
Ja, allerdings.
Gut. Ja, vor allem, wenn sie so diesen erzählerischen Spielflow rausnehmen, ohne ersichtlichen Grund, das ist dann auch wieder so eine künstliche Spielzeitstreckung, wenn man dann, vor allem, wenn man in einem Spiel, das eigentlich sehr, ich sag mal, zum Nachdenken anregt, dann plötzlich irgendwie ein Reaktionsspiel drin hat, was einem vielleicht überhaupt nicht liegt. Und ich sag mal, da haben auch die Entwickler nicht nachgedacht, denn ich sag mal, mein Vater, der hat sowas auch gerne gespielt, eben weil er nicht hektisch durch die Gegend klicken musste, einfach weil er das motorisch gar nicht mehr konnte. Und solche Spiele, wo dann plötzlich auf eine Geschicklichkeit Reaktion aus war, das war eigentlich meiner Meinung nach auch heute noch ein No-Go in so Spielen.
Aber da sind wir ja schon fast beim anderen Titel des Jahres, zumindest aus meiner Einschätzung, wenn es um nervige Minigames geht, und zwar bei The Dick. Ja? Du hast ja gemeint, Kai, du hast es vorgezogen, Vollgas, aufgrund des Themas.
Ja, es war auch eines der Spiele, die ich damals wirklich erstmalig und bewusst gekauft habe. Einfach, es stand vorne drauf, das Ganze wäre von Steven Spielberg gemacht. Also klar, da hat die Werbung bei mir funktioniert, auch wenn das am Ende quasi nur eine Idee mal von ihm war, das mal als Film umzusetzen. Und dann, klar, Science Fiction, ein riesiger Asteroid ist auf Kollisionskurs mit der Erde und ja, bedroht die Menschheit. Und die NASA muss natürlich irgendwelche Leute hochfliegen. Man selber übernimmt ja die Rolle des Boston Low, der zusammen mit einer Reporterin und einem Wissenschaftler ins All fliegt. Und auch damals war ich eben schon ein riesengroßer Fan der deutschen Synchronsprecher hier, unter anderem Christian Rode, der den Boston Low spricht. Den kennt man unter anderem am besten aus dieser Hörspielreihe mit Sherlock Holmes, und Franziska Pigula, die man als Gillian Anderson eben hier aus Akte X kennt. Also das waren so die typischen deutschen Synchronstimmen. Die klingen auch alle gut, wobei man da durchaus raushört, dass es leider Gottes nicht zusammen aufgenommen wurde, sondern vermutlich nacheinander, und das hört man leider immer mal ein bisschen raus. Insgesamt ist sie trotzdem immer noch sehr hochwertig gesprochen. Aber letztendlich, und das kann ich schon mal vorweggreifen, ist es das Point-and-Click-Adventure, das am meisten unterschätzt irgendwie ist von LucasArts, oder das, was häufig vergessen wird oder nicht erwähnt wird. Und selbst das gehört für mich in Rang S mit rein. Also ist mein liebstes Point-and-Click-Adventure.
Das ist mal ein reingehauen, weil ich finde, also du hast recht, es ist auf jeden Fall, glaube ich, zu unterschätzt, und ich glaube, es war auch ein ziemlicher Flop damals, oder nicht ein ziemlicher, aber verglichen war es schon ein Flop. Und wenn ich mich recht entsinne, hätte das Spiel auch schon viel früher rauskommen sollen. Gab aber dann viele Probleme, ne, in der Produktion. Ich glaube, es wurde einmal komplett neu gemacht, mehr oder weniger mit einem neuen Produzenten. Und ich habe vorhin gesagt, Minigames, das ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber ich finde, was bei The Dick, was für mich wirklich nicht so gut ist bei dem Spiel, ist, dass diese Rätsel, das sind sehr viele sehr abstrakte Rätsel, wo es gar nicht drum geht, Dinge miteinander zu kombinieren, sondern es geht nur drum, bestimmte Formen zusammen zu puzzeln oder Farbkombinationen. Das finde ich, das hat mich da wieder rausgebracht. Nicht, dass man dafür so rumklickt, sondern einfach, dass du kommst, du gehst zu irgendeiner Tür oder zu irgendeinem Automaten, ja, und musst jetzt quasi einfach irgend so ein Farbformenpuzzle lösen. Und das halt dann auch gleich fünfmal, ja. Also
das ist für mich einfach dieser große Pluspunkt an The Dig. Klar, als Minispiel würde ich das auch gar nicht bezeichnen, aber klar, man hat es mit einer fremden Alien-Kultur zu tun. Mhm. Und ich hätte es da eher befremdlich gefunden, wenn das einfach so ein menschliches Rätsel dann auch gewesen, ein erdisches Rätsel gewesen wäre. Deswegen mag ich The Dig auch so gern, weil es sich so unfassbar absetzt von allen anderen. Also man hat hier keine Charaktere, die man ständig trifft, mit denen man interagiert. Die sind einfach nicht da. Man hat so diese drei Protagonisten, mit denen man hauptsächlich untereinander kommunizieren kann. Aber prinzipiell ist man da auf sich alleine gestellt. Und es hat den höchsten, Entdeckerdrang in mir geweckt. Also ich will rausfinden, was hat's mit dieser Alien-Kultur auf sich? Ich will rausfinden, was ist da passiert? Was ist diese hochentwickelte Technik, die trotzdem so ein bisschen retrofuturistisch angehaucht ist? Das ist das, was für mich The Dig einfach ausmacht.
Absolut. Wie du das schon so schön gesagt hast, Kai, die Tatsache, dass wir ganz viel mit Farben und Formen zu tun haben und nicht mit Zahlen oder anderen irdischen Sachen, das finde ich super intensiv. Und die ganze Atmosphäre, wenn man da auf diesem fremden Planeten, eigentlich schon auf Mars reden, aber wenn man da auf dem Planeten ist, die ganze Atmosphäre, die das Spiel schafft, ist grandios. Es wirkt wunderschön und gleichzeitig sehr, sehr bedrohlich. Es stirbt auch gleich ein Charakter weg. Und dann dieser ganze philosophische Aspekt, den The Dig mit sich bringt, das finde ich, ist wirklich wunderschön gelungen. Und ich mochte es damals auch sehr, dass LucasArts mal wieder ein Adventure macht, das eben nicht lustig ist, das eben nicht die üblichen Slapstick-Einlagen und LucasArts-Adventure, wie funny. Das fand ich super, dass da wieder was Ernstes kam. Die Story hat mich gepackt, wie bei Kai die Sache mit der Alien-Kultur. Ich meine, da kann man jetzt schon sagen, ja, verschollene Alien-Kultur ist ein alter Hase. Aber wie es in The Dig aufgebaut wurde, das ist wirklich grandios. Also da hat LucasArts auch für mich ein kleines Juwel gemacht.
Ja, vor allem, klar, es ist auch sehr cineastisch inszeniert. Ich meine, das beginnt ja schon mit einem super Intro. Also hier Asteroid und dann hört man zum ersten Mal auch die Protagonisten auf dieser Pressekonferenz sprechen. Und da habe ich auch heute noch eine Gänsehaut, wenn ich alleine so diese Szenen sehe. Und dann auch mit meiner kindlich-jugendlichen Fantasie daran gehe, ja, das ist noch, ich sag mal, vielleicht ist es optisch ein bisschen spät gekommen, aber das ist ja eine Sache, die ich immer wieder betone. Je pixeliger es ist, desto mehr regt es die Fantasie an, sich selbst in diese Situation reinzudenken. Und das schafft The Dig und deswegen hätte ich mir The Dig auch mit einer sehr hochauflösenden Super-VGA-Grafik weniger vorstellen können, als mit dieser Pixel-Grafik, die man dort noch hat.
Wobei sie ja in den Zwischensequenzen, hochauflösen nicht, ne, aber quasi sie wechseln ja zwischen dieser klassischen 2D-Adventure-Grafik und dann die ganzen Cutscenes, ich glaube, von ILM auch gemacht, das waren ja dann Renderings schon.
Genau.
Für damals war das, glaube ich, schon was ganz Revolutionäres. Aus heutiger Sicht ist es natürlich schon ein bisschen Oliver, das kann jeder in seinem 3D-Programm ähnlich machen, ja. Und ich finde auch, das finde ich ein bisschen schade, es passt manchmal vom Style nicht so richtig, ne? Du hast diesen Pixel-Look, ja, und dann wechselt sie in diese 3D-Rendering-Sequenzen. Da ist manchmal für mich so ein bisschen so ein Disconnect zwischen dem Look einfach.
Ja.
Aber gut, das ging damals halt nicht anders.
Das ist aber auch ein Problem, in Anführungszeichen, das ein Jahr später ein Baphomets Fluch auch hatte. Also da war die Grafik bei den Sequenzen, bei den Videosequenzen immer komplett irgendwie wirkt es stilistisch einfach anders inszeniert. Deswegen erkenne ich das gar nicht als so ein reines Problem, sondern da haben vermutlich einfach zwei verschiedene Studios oder zwei verschiedene Teams dran gearbeitet. Und da kann man das, glaube ich, einfach nicht so 100% synchronisieren, dass es eben denselben Look erhält.
Ja, und außerdem, wie du schon gesagt hast, durch den Pixel-Look macht natürlich das eigene Gehirn, ein Stück weit ein eigenes Upscaling. Das kann dann schon fast fotorealistisch wirken, weil es so klein ist und man selbst mit der eigenen Fantasie das ausfüllt. Und dann passt natürlich nie ganz mit den Vollbild-Gesichtern zusammen.
Was für mich ein Highlight ist bei The Dick, ist der Soundtrack. Ich meine, ich stehe auf so Synthi und elektronische Sachen. Und der Soundtrack, weil ihr vorhin noch die Atmosphäre, der trägt da meiner Meinung nach richtig was zu bei. Also das ist ja die ganze Zeit eher so Klangsphären. So ein bisschen Blade Runner-mäßig eigentlich auch wieder, ne?
Ja, so ein Ambiente-Sound eigentlich eher. Also wie gesagt, es schafft eben auch ein gutes Ambiente. Und wie gesagt, es passt eben auch zu dieser fremden Kultur, zu diesem fremden Planeten und allem, was man da so entdeckt. Und auch so dieser Psycho-Part, der im Hintergrund dann mitschwingt und daher eigentlich auch die Bedrohung letztendlich nimmt. Weil ansonsten passiert auf diesem Planeten ja nicht sonderlich viel, außer dass man mal irgendwo hier und da irgendein komisches Viech begegnet oder trifft und mit irgendeinem Skelett austricksen muss, dass man da zusammen bastelt. Das ist, glaube ich, das nervigste Rätsel auch gewesen. Ja. Pat und ich haben schon mal drüber gesprochen in einer eigenen Folge. Und ich glaube, das haben wir beide einschlägig genannt als das nervigste Rätsel im Spiel.
Ja.
Ich finde fast, dass das Rätsel, wo man mit Farbcodes die das Kristall aufheben muss, indem man quasi kodiert, wie sich der Greifarm bewegt, das fand ich persönlich
noch nervig. Das haben viele Leute, und das verstehe ich bis heute nicht,
weshalb
die Leute da Probleme damit haben. Das sind einfache Pfeiltasten, die sind ja sogar korrekt angeordnet.
Ja.
Wie kann man da Mühe damit haben?
Ja.
Das sagen die Leute immer.
Ja, ja, das wird immer wieder genannt, ja. Ja. Und wie schon Pat sagt, das ist einfach 30 Sekunden klicken, ach so, ja, das passiert. Und das ja, einfach genau.
Und schon
quasi übersetzen. Ja, ja, genau.
Ja, ich weiß nicht, das ist vielleicht so ein Problem, wenn man aus heutiger Sicht so Adventures spielt, zumindest ich habe das Problem auf jeden Fall, ja, dass die Geduld und quasi die Zeit, die man sich nimmt, um so ein Rätsel zu lösen, heutzutage ist man halt andere Pace gewohnt an Spielen einfach. Da muss permanent was passieren und direkt Feedback kommen. Und wenn du halt ein bisschen, selbst die 30 Sekunden, bei mir, vielleicht bin ich einfach langsamer, waren es mehr als 30 Sekunden. Und dann noch, okay, jetzt habe ich kapiert, wie sich's bewegt, aber dass ich jetzt auch noch dieses dumme Ding genau treffe, ja, und es wieder hochhol. Oh, hey Leute, also ne.
Ja, also Geduld, klar, muss man teilweise bei den alten Adventures haben. Und da nenne ich auch gerne mal hier Star Trek Judgment Rights, da habe ich damals, als ich das erstmalig gespielt habe, teilweise über Wochen an einem Rätsel gehangen, einfach um eine dumme Satellitenschüssel auszurichten, weil ich einfach damals überhaupt nicht in der Lage war, das irgendwie vernünftig zu entschlüsseln, was das Spiel von mir will an der Stelle und es auch keine wirklich ordentlichen Hinweise gibt. Aber damals war ich tatsächlich einfach dran gewöhnt, hier rumzulaufen und einfach mal auch zu experimentieren. Und klar, du hast auch recht dadurch. Heutzutage hat man da eher Spiele, die so Schlag auf Schlag gehen, so wie das denn eben auch in Vollgas getan hat schon. Und ich schätze mal, das ist auch so der Ursprung, was so diese Spielentwicklung dann in, oder das Point-and-Click-Adventure-Genre in so in diese Richtung geführt hat, dass es eben so ein bisschen mehr cineastisch und eben nicht mehr, dass man stundenlang grübelt und nachdenkt. Finde ich persönlich ein bisschen schade, aber The Dick ist für mich einfach so ein Meilenstein, also würde ich fast nennen. Das ist ein Spiel, das ragt quasi über allen anderen, die ich genannt habe, müsste es eigentlich noch so eine Stufe drüber geben, über S. Ja.
Jetzt bringst du mich hier weg schon in emotionale Bedrängnis, weil ich hatte das Ding bei mir schon knallhart auf C einsortiert, ja. Okay. Weil es wirklich diese Rätsel mich so. Ich bin ein totaler Sci-Fi-Fan. Ich finde es mega gutes Spiel, ja. Ich habe es auch jetzt erst in den letzten Jahren gespielt, damals auch wieder einfach nur PC-Games und Komplettlösungen. Aber die Rätsel, die haben mich so genervt. Aber ich kann schon sehen, was gut an dem Spiel ist. Ich schwanke jetzt gerade noch zwischen C und B. Ich weiß nicht, Pat, wo bist du denn? Da kann ich mal kurz meine Entscheidung rauszögern.
Okay. Ich würde es nicht ganz über S einordnen, wie Kai das macht. nein, im Ernst. Ich finde, das Spiel ist eines meiner persönlichen Favoriten. Und deshalb wird euch vielleicht meine Einteilung ein bisschen überraschen. Denn ich finde, das Spiel hat auch ein gewisses Potenzial, das es nicht mitbringt, weil es ein LucasArts Adventure ist. Es bietet mir nicht die Möglichkeit, die Gefahr des Planeten adäquat umzusetzen, weil ich als LucasArts-Spieler immer weiß, dem Boston, den kann nichts passieren. Ich bin immer in Sicherheit. Und das ist das, was für mich The Dig nicht gut macht. Wenn man sterben könnte in The Dig, dann würde das meiner Meinung nach das Spiel aufwerten, weil es den Alien-Planeten an sich als eigenen Charakter aufwerten würde, weil der Planet mir wehtun kann, weil er mich vernichten kann, weil er unfreundlich ist. Und plus das Rätsel mit den Knochen. Ja. Ich würde es in A einordnen. Es ist ein Spiel, das ich wärmsten jedem empfehlen kann, wenn man mal auch Lust hat, ein LucasArts Adventure zu spielen, das nicht unbedingt lustig sein muss, das zum Denken, Nachdenken anregt, das super atmosphärisch ist und tolle Charaktere hat, auch wenn es nur drei sind. Aber ja, schlussendlich würde ich es in meinem Ranking auf A einstufen.
Ja gut, dann habe ich mich jetzt nebenher mal noch mal zu einem kleinen Upgrade auf B durchgerungen. Ja, vielleicht war ich da ein bisschen arg empfindlich mit den Rätseln. Ist schon ein gutes Spiel, aber ich glaube, sind wir uns einig, bei den Rätseln gibt's ein bisschen Nachholbedarf.
Man muss halt anders denken. Wie gesagt, man muss sich vorstellen, wie würde alles aussehen, wenn man jetzt eine fremde Alien-Kultur trifft. Ist klar, dass da nicht 1, 2, 3 und Pfeiltasten oben, unten, links, rechts sind, sondern dass es vielleicht durch Farben oder andere Symbole gekennzeichnet wird. Das ist für mich eher eine Aufwertung. Das hätte es abgewertet, wenn da 1, 2, 3, 4 und 5 gestanden hätte. Von daher ist das für mich eben auch logisch nachvollziehbar, warum das so ist, wie es ist. Und ja,
da hast du auch recht, aber mein Punkt mit abstrakt war eher, ich stehe halt bei Adventures auf die Rätsel, dann benutzt den Hamster mit der Mikrowelle. Ja, das ist das, was ich machen will. Ja,
das klar, die Sachen. Das ist schon eine gewisse Evolution, die eben auch diese LucasArts Games durchlebt haben und ja. Ich find's gut und ja, was Pat sagt, ist auch richtig. Würde man jetzt in The Dig oder könnte man dort sterben, hätte das vermutlich eher auf als abgewertet.
Ich finde schon.
Ja, gut. Genau. Aber da ist LucasArts treu geblieben. Ja. Gut. Dann, wenn wir weiter in der Zeit gehen, dann wird's 97, hätten wir jetzt noch Monkey Island 3. Weiß nicht, würde ich sagen, wir können später nochmal vielleicht auf Monkey Island insgesamt auf die ganze Reihe zurückschauen, weil da kommt dann später nochmal ein Titel. Aber dazwischen hat sich noch 98 Grim Fandango reingeschmuggelt. Und das ist jetzt ein Titel, der mir jetzt ganz neu ans Herz gewachsen ist. Es war quasi nach dem Erfolg von Full Throttle hat der Tim Schafer mehr oder weniger machen dürfen, was er wollte. Und ist irgendwie bei LucasArts mit dem Pitch durchgekommen, dass er ein Spiel machen will, was in der Welt der Toten spielt, was irgendwie mexikanische Folklore, also Dios de Muertos, den Tag der Toten, mit aztekischer Mystik, mit Film Noir und Art Deco-Elementen irgendwie mixt. Und hat da ein Spiel draus gemacht, was wirklich, also wir sagen die ganze Zeit geiles Setting, aber da, ich muss wirklich sagen, abgedreht und geiles Setting. Man spielt quasi einen, was die Übersetzung von Grim Reaper, eigentlich jemand, der die Menschen vom Reich der Lebenden ins Reich der Tote begleitet. Ja, das ist unser Job dort. Ich weiß nicht, in der mexikanischen oder in der aztekischen Mythologie gibt's halt mehrere 9 oder 10 oder was Stufen in der Unterwelt, in der Welt der Toten. Und wir müssen quasi dafür sorgen, dass die am Schluss in der 9. ankommen, was entweder Paradies oder Hölle ist, glaube ich, oder auf jeden Fall das Ende der Reise. Und wie ist es? Die Leute reisen natürlich und je nachdem, wie gut du warst in deinem Leben oder auch vielleicht wie vermögend, kannst du entweder die schnelle Reise mit dem Zug nehmen oder du musst zu Fuß dorthin. Und wir sind quasi Reiseagent und stoßen da jetzt irgendwie auf so eine Art Komplott, in dem, ja, was ist das, Korruption und Betrug, irgendwie die Leute um ihre Tickets gebracht werden und Fakes im Umlauf sind und so weiter. Und wir verlieben uns natürlich ganz klassisch in eine unserer Kundinnen und versuchen jetzt irgendwie sie zu retten, uns zu retten und werden da wirklich in was alles reingezogen, ne? Kriminelle, Unterwelt, Casinos, Revolutionskämpfer, ganz klassisch in Mittel- und Südamerika natürlich, Kommunisten. Und ich finde es ein mega geiles Spiel. Es war, glaube ich, das erste Spiel, noch vor Monkey Island 3, was richtig 3D gemacht hat, ne, und was entsprechend dann in der 3D-Welt auch nicht mehr über Point and Click, sondern eigentlich schon über ja, Keyboard-Controls gesteuert wurde. Und du hast dich im Raum bewegt. Und ja, also ich finde, ich finde es nicht besser als Monkey Island insgesamt, aber ich finde es auf jeden Fall vom Spiel her und von dem, was gemacht wurde, das viel interessantere und ambitioniertere, weil ich finde, als diese ganze Welt, die ich jetzt versucht habe zu erklären, die Umsetzung in 3D, die Rätsel, die Story, Voice-Acting, Musik, also ist es wirklich alles, würde ich sagen, herausragend. Insgesamt, ja, gibt's noch mal so ein paar Punkte, aber ich finde es so gut wie ambitioniert. Leider war es, glaube ich, damals wirklich ein kleiner Flop, weil es vielleicht ein bisschen zu weird war oder zu weird. Wie ist bei euch? Habt ihr das auch schon gespielt?
Ich muss sagen, ich bin kein großer Fan, auch damals nicht von 3D-Welten. Und ja, Grim Fandango ist kein Point-and-Click, sondern nur noch ein Adventure letztendlich. Aber mir gefiel die Optik nicht und ich habe es nicht gespielt. Ich habe später mal auch in Videos verfolgt und auch dort hat's mich nicht fesseln oder irgendwie abholen können. Ja, die Optik ist sehr speziell, die Vertonung ist super. Aber ansonsten ist das leider kein Spiel, mit dem man mich irgendwie beeindrucken konnte. Das geht mir aber bei anderen 3D-Spielen auch so. Also auch ein Baphomets Fluch ist ab dem dritten Teil in so eine 3D-Welt gegangen und auch das gefiel mir bis heute nicht. Und die sind auch deutlich schlechter gealtert als die vorherigen Point-and-Click-Adventures auf 2D-Basis.
Wie ist bei dir, Pat?
Ich meine, wir sprechen jetzt über das Jahr 1998 und das Adventure war zu der Zeit so ein bisschen in der Bredouille und die ganzen 3D-Spiele, First-Person-Shooter und so weiter haben immer mehr Kunden bekommen. Es war natürlich für das Adventure auch ein logischer Schritt, dass man diese 3D-Technik versucht, für sich selbst ebenfalls zu nutzen. Und was ein Grim Fandango gemacht hat, sind eigentlich schon ein, zwei brillante Schachzüge. Sie haben sich entschieden, wie zum Beispiel bei Resident Evil oder davor bei Alone in the Dark, dass man einen fixen Hintergrund, einen hochdetaillierten fixen Hintergrund macht und 3D-Charaktere dann steuert mit der von mir eigentlich recht gemochten Tank-Controls. Das mag nicht jeder. Und das geht dann auch am besten mit einem Gamepad, was gleichzeitig bedeutet, dass man das Spiel nicht nur auf dem PC kann vertreiben, sondern auch auf Konsolen. Und das war für die Zeit wirklich ein wichtiger Punkt. Da kann ich schon verstehen, weshalb LucasArts sich für sowas entschieden hat. Was dann besonders brillant an der Sache war, dass Tim Schäfer sich den Tag der Toten der Mexikaner ausgesucht hat und dabei den Stil dieser Puppen, die da gemacht werden, für die Protagonisten genommen hat, weil die konnte man mit wenig Polygonen super darstellen. Also das war ein cooler Schachzug. Mhm. Wie du schon gesagt hast, das Szenario ist wirklich cool, vielleicht ein bisschen morbide, weil wir in unserer Welt nicht einen ganz so fröhlichen Bezug zum Tod haben, wie die Mexikaner das haben, wo ja der Tod ein Freudenfest ist und so weiter. Es war für mich kam es in eine Zeit, in der ich so ein bisschen mit dieser Thematik ein bisschen meine Probleme hatte. Trotzdem, ich mochte das Spiel und mag es bis heute. Ich fand, damals habe ich die deutsche Version gekauft, weil Tommy Piper, der auch die Stimme von Alf spricht, den Hauptprotagonisten Manuel Calaveras spricht. Und das fand ich so cool. Ich habe natürlich auch die englische Version dann später gespielt. Mir gefällt das Spiel sehr. Ich finde das erste Jahr von Manny im Reich der Toten und vor allem das zweite Jahr, das man spielt, die sind fantastisch. Ich finde, rein von den Rätseln und vom Szenario her verlieren Jahre 3 und 4 so ein bisschen an Glanz, auch wenn da die Story sehr in Farbe kommt. Und da haben wir dann ein bisschen wieder dieses Full-Throttle-Problem, dass die Story derart in Fahrt kommt, dass eigentlich dann gar nicht mehr so viel Zeit für gute Rätsel ist und für das ganze Erkunden und so weiter, was dann zwar ein tolles Ende gibt und super inszeniert ist, aber dann eben in der zweiten Hälfte des Spiels so ein bisschen nicht ganz so toll rüberkommt in Sachen Gameplay.
Und ich finde auch, also genau das hatte ich mir auch nochmal so ein bisschen notiert, ich finde auch die, also alles, die Rätsel, die Grafik und die Einbindung fällt dann wirklich in 3 und 4 schon ab. Mhm. Ich glaube, ich habe auch mal gelesen, wie so ganz klassisch, ne, die hätten eigentlich 2 Jahre mehr gebraucht, mussten aber releasen, dann sind Rätsel rausgeflogen und man merkt schon, dass sehr viel am Anfang gemacht wurde und hinten raus wurde es ein bisschen dünner. Was ich noch sagen wollte, Kai, wenn du mit den Controls Probleme hast oder die nicht so magst, dann kann ich total verstehen. Das Gute ist auch da, die Remastered Edition, die hat quasi kompletten Point-and-Click-Support. Da hat damals irgendein Modder hat es mal gebastelt und die haben es übernommen zusammen mit ihm. Das heißt, du kannst es eigentlich ganz normal steuern mit der Maus. Weil mit den Tank-Controls, und das ist auch einer der Negativpunkte, das ist das gleiche Problem wie bei den alten Resident Evil und so, manchmal läufst du in einen Raum rein und auf einmal ändert sich die Richtung und du läufst gerade wieder raus aus Versehen, weil du vergisst, dass du jetzt eigentlich in die andere Richtung laufen musst. Ja, und
ja,
dann
läufst du. Genau.
Und das sind so die Sachen, die nerven. Was ich aber sau gut finde, ist, dass, und da muss man dann wirklich auch drauf achten, dadurch, dass du ja eigentlich keinen Pointer mehr hast, musst du ja trotzdem wissen, was relevant ist im Raum. Und das ist auch wieder super gut gemacht. Der Manny, also der Manuel, wenn du in den Raum reinläufst, der guckt dann immer überall hin. Und du kannst wirklich dann sehen, wo er hinguckt. Das sind quasi Items oder Personen, mit denen du interagieren und sprechen kannst. Und das finde ich jetzt vor allem in der Rückschau für 98 halt echt nochmal richtig gut umgesetzt, wie das funktioniert, dass du irgendwo reingehst und dann merkst du echt, wo er hinguckt. Und das auch mit nur so eine ganz subtile Bewegung. Dann guckst du selbst dahin und dann merkst du, okay, da kann ich interagieren. Ja? Und also das finde ich richtig gut gemacht in dem Spiel.
Ja.
Was ich wieder schade finde ein bisschen, ist auch da wieder, gerade mit 3D, es gibt so 1-2 Rätsel, die hängen mit Timing zusammen, die hängen damit zusammen, dass du es schaffst, irgendwas genau an die richtige Stelle zu bewegen. Ah, und das kann schon manchmal sehr frustrierend sein, dass du es um ein paar Millimeter oder Pixel verpasst und dann, wenn du weißt, du musst dahin geht's, aber wenn du es nicht weißt, denkst du halt, ja okay, da passiert jetzt halt einfach nichts. Ja. Das fand ich ein bisschen schade. Ich habe da die Remastered Edition gespielt hauptsächlich und habe dann zwischendurch mal umgeschaltet. Was man ja machen wollte, da ist, sie wollten ja möglichst nah am Original bleiben, ne, und haben sich auf die alten Assets wieder verwendet und haben die aufgewertet. Und da fand ich es jetzt in der Remastered Edition ein bisschen schade, dass halt, wenn so ein Modell halt wirklich kaum Polygone hat und dann hast du so eine hochauflösende Textur drauf, das wirkt dann manchmal so unfreiwillig doch mal noch mal ein bisschen altbacken, als es eigentlich sein müsste. Ich weiß nicht, wie man es besser hätte lösen können, aber das war dann ja grafisch manchmal ein bisschen komisch.
Ja, ja, also wie gesagt, ich bin einfach kein Freund dieser 3D-Umgebungen. Und das ist aber auch ein Problem, dass ich mit anderen Genres habe oder Titeln, die eben in die 3D-Welt gegangen sind, ob das ein Mario ist oder eben andere Spiele. Ich verstehe deren Entscheidung, klar, mit Aufkommen der Konsolen, hier Xbox und PlayStation, da wollte man natürlich auch die entsprechenden Möglichkeiten ausreizen, aber es ist bis heute nichts, was mir sonderlich viel Spaß macht, und so gut das Spiel dann teilweise auch weggekommen ist, landet es bei mir letztendlich deswegen wegen meiner persönlichen Meinung und zu dem Bezug einfach auch mit diesen Kontrollen als einzige Spiel in Kategorie C.
Ja, also bei mir ist es reicht nicht zu Oberst, es reicht nicht zu S, wegen so ein paar Problemen, aber es ist für mich auf jeden Fall ganz, ganz starker A, weil ich stehe so auf Film-Noir-Settings, die Optik, die Dialoge, ich finde es auch, die Story ist wirklich richtig gut gemacht, ja, aber ich muss ein paar Abzüge geben. Wie ist bei dir, Pat?
Ja, genau, du hast es perfekt zusammengefasst. Man muss ein paar Abzüge geben, das Spiel ist echt empfehlenswert. Story ist cool, Charaktere sind cool, Dialoge sind cool. Aber wie gesagt, die zweite Hälfte, die kränkelt dann so ein bisschen. Aber für mich ist es auch immer noch ein A.
Okay. Ja, das ist doch schon mal schön. Jetzt haben wir ein paar Sachen übersprungen. Wir hätten jetzt noch mal Monkey Island 4. Das wäre so das letzte in der chronologischen Reihenfolge. Weiß aber nicht, ob wir da uns jetzt quasi zum Schluss noch mal die Stimmung versauen wollen. Aber wir können ja einfach noch mal gucken, was wir jetzt insgesamt so ein bisschen übersprungen haben, ob wir da jetzt noch irgendwelche großen Highlights oder wichtigen Punkte übersehen haben. Ich meine, wir haben ausgelassen die beiden Indiana Jones-Titel. Da habt ihr ja gerade neulich auch eine Folge gemacht, ne, bei euch, bei RetroCast.
Ja, genau.
Gestern, ja.
gestern sogar.
Und da kann ich sagen, wie ich ganz kurz erwähnt habe, das Indie 3 war wichtig für ganz viele meiner Kollegen, dass sie sich überhaupt zu einem Adventure hinreißen lassen haben. Ich habe so meine Probleme mit dem Spiel, hat vieles sehr, sehr gut gemacht, einiges nicht so gut und es ist wieder sehr, sehr kurz. Bei Indie 3 würde ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich wollte es erst als B einordnen, aber ich mache ein C daraus.
Okay, das ist eine exklusive Meinung, glaube ich, bei dem Spiel.
Oh ja, das ist definitiv Pats Meinung. Für mich ist es einfach nicht so gut wie andere, die ich in B eingeordnet habe. Es würde nicht stimmen, dass ich es ebenfalls als B einordne. Also es ist für mich eines der schlechteren LucasArts Adventures. Das bedeutet nicht, dass ein schlechtes Adventure per se wäre. Es hat ganz viele spaßige Sachen. Es hat ganz viele Puzzles, die man auf verschiedene Arten lösen kann. Und das ist phänomenal gemacht. Aber insgesamt ist es ist einfach zu kurz.
Wo stehst du, Kai, in deiner Bewertung?
Also ich habe ja schon gesagt, hier diese drei Titel habe ich in S.
Ach so, ja. So.
Genau, und das wäre Sam & Max, Day of the Tentacle und The Dig. In Kategorie A sind dann für mich auch so Titel wie Loom, Zack McCracken oder die beiden Indiana Jones Titel. Die Indiana Jones Titel oder beziehungsweise Fate of Atlantis macht sich selbst ein bisschen kaputt und da sind wir auch sehr detailliert in der Folge drüber eingestiegen, was die Probleme sind, ohne jetzt irgendwie schon mal zu wiederholen zu wollen. Gibt's da eben einfach eine künstliche Spielzeitstreckung gegen Ende und auch verschiedene andere Sachen, die dann letztendlich nicht so gut funktionieren, für die es mir dann ja tatsächlich ein bisschen das Ganze kaputt gemacht hat. Also jetzt die beiden Indie-Games sind bei mir in A, die mag ich immer noch beide lieber als in Full Throttle oder in Manic Mansion, wobei das natürlich auch, wie wir auch herausgearbeitet haben heute, teilweise sehr Geschmackssache ist, was man da bevorzugt oder favorisiert.
Ja, Maniac Mansion ist natürlich ein guter Punkt. Man sieht jetzt, Kai hat schon das bisschen tiefer eingeordnet. Ich würde das noch tiefer einordnen. Nur ganz kurz, Maniac Mansion war insgesamt ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Ich meine, Lucasfilm Games hat ja nicht die Werbeleiste erfunden. Das waren andere schon vorher. Aber die Art und Weise, wie Lucasfilm Games die eingesetzt hat, mit dem ganzen Szenario und allem, das war wirklich, wirklich für die Zeit enorm cool gemacht. Man konnte drei Charaktere auswählen, also eigentlich einer, Dave und zwei seiner Kumpane. Und hatte damit die Möglichkeit, je nachdem, welche beiden Jugendlichen man ausgewählt hat, konnte man das Spiel ein bisschen einfacher oder ein bisschen schwieriger lösen auf verschiedene Arten und Weisen. Und das war wirklich gut. Für mich, Maniac Mansion ist so ein Spiel, wo ich zum Beispiel den Schau-an-Befehl extremst vermisse. Ich würde wahnsinnig gerne in Maniac Mansion Dinge angucken, aber man kann das nicht. Man kann nur Sachen lesen. Wenn da nichts steht, kriegt man keinerlei Informationen über die Spielwelt. Man hat da versucht, möglichst viel grafisch darzustellen innerhalb der Limitationen, die damalige Systeme halt einfach hatten. Und es gibt ja auch keine Gespräche, die man führen kann. Es gibt ein paar wenige Dialoge, die automatisch ablaufen, wenn die Situation das macht. Aber dadurch hat das Spiel, weil es keinen Parser verwendet und keinen Erzähler oder sonst irgendwie beschreibende Texte hat. Dadurch hat das Spiel extrem wenig Text, was dann prädestiniert hat, das Ding auf Deutsch zu übersetzen. Und ich glaube, damit ist es ein verdammt wichtiges Spiel für die ganze Dachregion, also Deutschland, Österreich, die Schweiz, weil ganz viele Menschen damals einfach noch nicht oder nicht so gut Englisch konnten und das Adventure erst bei ihnen eigentlich funktioniert hat durch solche deutsche Übersetzungen. Ich denke, das ist auch ein wesentlicher Grund, weshalb Lucasfilm im Gegensatz zu sie ja auch lange Zeit einfach beliebter war. Nicht nur, weil sie verschiedene Philosophien des Spiels hatten. In Maniac Mansion kann man ja sterben zum Beispiel. Aber weil sie einfach für den deutschen Kunden oder der deutschsprachigen Kunden eine deutsche Version bieten konnten, weil es einfach auch wenig Text hat, den man übersetzen musste.
Ich glaube, es war sogar eine Zeit lang so, dass Adventures in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum populärer waren als in den USA im Verhältnis. Also natürlich die Marktgröße immer noch an, aber ich glaube, Deutschland war immer ein extrem wichtiger Markt für LucasArts hinten raus, auch quasi auch nachdem quasi End of Life sozusagen nach 2000 die Fangemeinde hier glaube ich deutlich größer war erstmal am Anfang als in den USA, und ich glaube, das kommt noch daher. Aber ich muss mich bei den alten leider enthalten, weil ich habe Maniac Mansion wirklich eine Stunde gespielt, Zach McCracken gar nicht, also da kann ich nichts zu sagen. Aber natürlich ja, die ganze Engine für die Spiele kommt von Maniac Mansion, von daher ist natürlich wichtig, ja. Bei Indiana, ja.
Zack McCracken ist schon ein Spiel, das ich eigentlich schon wärmstens ins Herz legen möchte. Mhm. Zack McCracken ist eines meiner Liebsten von LucasArts.
Okay.
Für mich, es hat eine tolle Story, coole Charaktere. Es hat auch wirklich gar keine schlechten Rätsel. Es hat ein paar, die sind nicht ganz einfach. War noch eine andere Zeit. Das Problem von Zack McCracken, wiederum, es gibt keinen Schauanbefehl. Also man kann sich Sachen nicht betrachten. Man kann nicht die Kommentare von Charakteren hören, was sie zu einem Gegenstand meinen, was sehr schade ist, da es man insgesamt 4 völlig unterschiedliche Charaktere spielt, was wirklich spannend gewesen wäre. Und es gibt keinen Sprichbefehl oder redet mit, was auch sehr schade ist, da die ganzen, das sind es nicht so viele Nebenprotagonisten, die es gibt, aber man kann nicht wirklich mit ihnen interagieren. Das ist sehr, sehr schade. Aber ansonsten, das Spiel an sich, also ich würde es als B einordnen. Mhm. Jetzt nicht, es ist nicht die Oberklasse von LucasArts, aber wenn man sich damit arrangieren kann, dass man auch scheitern kann in einem Spiel und sterben, dann unbedingt mal probieren. Zack McCracken, tolles Spiel.
Ja, auf der Liste steht's bei mir auf jeden Fall auch noch. Ja, muss ich mich noch irgendwann durchkämpfen. Indie wollte ich noch kurz auch noch mal kurz ansprechen, weil ihr es ja beide jetzt schon hattet. Ich müsste auch wahrscheinlich mich sogar fast enthalten. Ich habe beide relativ zeitnah nacheinander vor ein paar Jahren mal wieder gespielt, und meine Erinnerung ist, dass ich auf jeden Fall sehr viel Spaß mit beiden hatte. Dass aber bei Indie auch dieses was ja natürlich cool ist, weil es thematisch ist, das ganze Kämpfen und so weiter. Ist cool, aber ja, das ist für mich wieder ein bisschen fehl am Platz. Und natürlich muss ich gucken, Indie, ich finde halt Indie an sich mega gut. Ich mag die Filme, und das erste Spiel erzählt ja quasi den Film nach. Also was gibt's da falsch zu machen, ja? tue ich mir schwer. Wahrscheinlich wäre es irgendwo zwischen A und B bei mir beides jeweils, ja. Jetzt gucke ich gerade noch, was haben wir hier noch auf der Liste? Loom?
Ja, Loom, das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Ich weiß, du hast es nie durchgespielt.
Ja, genau, die Diskette hat ja nicht gewollt.
Was ich übrigens nicht ganz verstehen kann. Ich kann da nochmal Geschichte erzählen, ganz kurz von mir. Als Jüngling, Loom ist erschienen. Ich bin mit dem Bus in den Nachbarort gefahren, um im Einkaufszentrum Loom zu kaufen. Es gab's nur für den Amiga. Komischerweise, macht nichts. Ich hatte einen Amiga, ich hatte beides. Hab's dann für den Amiga gekauft. Während der Rückfahrt im Bus habe ich die Anleitung gelesen, ein bisschen durch das Buch der Sprüche geschmökert. Dann war ich daheim. Das war am Nachmittag, weil ich musste am Vormittag noch in die Schule. Habe mit Loom begonnen. Und als es Abendessen gab, war ich fertig. Und das hat mir damals sehr, sehr weh getan, weil als Schüler, ich habe da Geld zusammengekratzt für Loom. Das waren 60, 70 Mark oder so.
Ja, 60 war damals so der Standardpreis.
Ja, Spiel, ja. Und das hat mir extrem weh getan. Ich bin an keinem Punkt hängen geblieben oder so weiter. Aber aus heutiger Sicht, Loom ist fantastisch. Es ist ein wunderschönes Märchen. das sich ganz speziell spielt durch die Zauber, die man webt mit Musik. Es ist sehr kurz, es ist sehr einfach, aber man kann das so ein bisschen in modernen Augen wie ein Walking Simulator sehen.
Ja.
Es ist wirklich, wirklich ein schönes Spiel, das ich trotz all meinem Pain, den ich hatte, und ich es für mich persönlich nur in B einordnen würde, es ist ein absolut empfehlenswertes Spiel, das man unbedingt gespielt haben muss.
Ja, das auch. Vor allem, weil es sich so arg unterscheidet, auch von der Steuerung zu allen anderen LucasArts Adventures. Die Story ist cool und sagt, sobald man sich da so ein bisschen reingefuchst hat in die Steuerung, ist das schon super spaßig. Aber ja, es ist auch ein sehr kurzes Spiel.
Ja, sehr kurz.
Ja, aber ich denke auch, also wer sich's noch nicht angeschaut hat, und ich gehöre dazu, weil ich es nicht fertig gespielt habe, also allein die Tatsache, dass es halt dieses innovative oder komplett andersartige Steuerungselement hat, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, finde ich.
Genau. Und das, der einzige Ort, wo man stecken bleiben könnte, ist die Tatsache, dass man nicht begriffen hat, dass man Zauber auch rückwärts sprechen kann und sie dann das Gegenteil machen.
Ja.
Und sonst gibt es keinen Grund, stecken zu bleiben. Mhm. Und ich glaube, es dauert 1,5 Stunden. 2 vielleicht?
Also, echt? Doch nur?
Ja.
Ja.
Ja, wie gesagt, es ist sehr kurz.
Also ist man, da war man auf Amiga länger mit Diskettenwechseln beschäftigt als mit Spielen. Ne?
Ja,
ich, genau. Was waren das, 11 oder 12?
ich dachte auf dem Amiga, dass es weniger gewesen wären, aber ich kann mich im Moment nicht erinnern, wie
viel. Ich weiß gar nicht. Ja gut, damals kam mir das alles noch viel, viel mehr vor, ne? War man ja kleiner. So, dann haben wir, glaube ich, das letzte, war die letzten 2 sind eben noch Monkey Island 3 und 4, ne, die wir jetzt noch gar nicht hatten. Ja, ich muss Monkey Island 3 ist schon sehr lange her, dass ich es gespielt habe, aber ich meine, ich hatte auf jeden Fall viel Spaß damit. Aber ich muss ganz offen sagen, da müsste ich jetzt wirklich passen in der Bewertung, weil 100%ig kriege ich es nicht mehr zusammen.
Also zu Curse of Monkey Island muss man einfach sagen, erstens, hohen Respekt, sie haben es geschafft, das dumme Ende von Teil 2 irgendwie wieder zu reparieren. Und es ist wirklich, wirklich ein tolles Piratenspiel geworden. Es schafft die Balance nicht ganz zwischen einem Piratenabenteuer und dem Slapstick so gut zu halten, wie es Monkey Island 1 geschafft hat. Wobei Monkey Island 2 war da weiter über beim Slapstick. Aber ich kann wirklich sagen, Curse of Monkey Island, für mich eines der besten Adventures aller Zeiten. Ich würde es jetzt nicht irgendwie in einem Rang einordnen, aber für mich definitiv ein Klasse-S-Spiel, das ich wahnsinnig gerne immer wieder spiele. Hat tolle Grafik. Man muss sich vielleicht an die dünnen Beine von Guybrush gewöhnen. An den ganzen Spiel.
Stimmt.
Aber tolle Grafik, tolles Voice Acting. Ich finde die Rätsel fast ausnahmslos richtig gelungen. Und ich finde es wunderbar, wie sie zum Beispiel geschafft haben, das Beleidigungsfechten doch nochmals einzubauen, aber einen kleinen Twist zu geben, damit es doch noch ein bisschen was anderes geworden ist bei Teil 3. Super Spiel.
Okay. Ja, cool. Ja, und ich glaube, Kai, wir beide müssen uns enthalten, ne? Du hast dann logischerweise auch noch nicht gespielt.
Ich hab's nicht gespielt, nee. Ja.
Also müssen wir Pat vertrauen, dass das ein Bombending ist. Und dann, ja, Pat, was meinst du? Monkey Island 4?
Nicht spielen.
Nicht spielen, Finger weg. Finger
weg. Nein, im Ernst. Alles, was Grim Fandango gut gemacht hat bei der Umsetzung, hat Monkey Island beim Sprung in die dritte Person schlecht gemacht. Es hat 2, 3 gute Rätsel, aber die Atmosphäre passt nicht. Es hat Minispiele, die nicht gelungen sind. Das Ende befriedigt mich nicht wirklich. Es hat ein paar wirklich gute Witze denn, aber insgesamt, das, wenn man sich ein Spiel schenken möchte von LucasArts, dann gerne Monkey Island. Das kann man in die Tonne hauen.
Das ist doch gut. Ja, weil jetzt haben wir schon genug Tipps rausgehauen, da müssen die Leute auch noch ein bisschen Zeit sparen und wenn man dann eins weglassen kann. Und ja, hoffentlich wird's jetzt ja mit dem neuen Teil 3, so habe ich es verstanden, ne? Also das Spiel, was jetzt wieder rauskommt, spielt quasi wieder nach Teil 2.
Nein, das hat er bereits korrigiert. Also es wird die Story von Curse of Monkey Island, Escape from Monkey Island und Tales of Monkey Island wird er mit einbeziehen, solange es für ihn passt, und wird gewisse Sachen, man nennt das ja heutzutage Retconnen, die für ihn nicht passen. Aber Retconning hat jedes Monkey Island schon vorher gemacht in gewissen Punkten. Also das ist nichts Neues für die Serie. Aber es wird danach spielen.
Okay. Bin ich hoffentlich mal gespannt.
Ich bin gespannt, auch weil mir die Optik oder von dem, was ich bisher so da gesehen habe, von gar nicht so richtig zusagt. Ja, das muss ich leider schon sagen. Ein
Problem, ja.
Ja. Ja, ich kann natürlich, er hat ja neulich, oder was heißt neulich, auch schon wieder 3-4 Jahre, ne, dieses Thimbleweed Park gemacht. Das war ja quasi nochmal ein Adventure in der ganz klassischen Pixel-Optik, aber eigentlich nochmal mit einem coolen Twist, weil die Pixels ja richtig gerendert waren. Deswegen war es ja alles super flüssig und hat sich immer gut angefühlt und so weiter. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass er sagt, jetzt schon wieder Pixel nochmal bei Monkey Island auspacken. Ich finde jetzt den Artstyle, ja, gar nicht so verkehrt. Hätte es mir jetzt auch ein bisschen anders gewünscht, aber hoffen wir mal, dass die Rätsel gut sind und dass er das, woraus ankommt, dann am Schluss.
Also das Problem ist für mich nicht die Technik. Ich mag Pixel-Look unfassbar gerne. Es ist einfach der Stil, den man gewählt hat, der ist zumindest aktuell noch nicht ganz so mein Fall.
Ja, genau. Gut, man hat jetzt zum Beispiel Guybrush noch nicht gesehen und Elaine und so weiter. Das hat man jetzt noch nicht, in diesem Zeitpunkt, wenn wir das aufnehmen, noch nicht gesehen. Im Moment so die Hintergründe, ja, die sind auch nicht so meins. Also ich finde, sie wirken teilweise ein bisschen billig.
Ja, kann ein frühes Entwicklungsstadium sein. Vielleicht wollte man einfach was raushauen. Deswegen, ich gehe da erstmal unvoreingenommen dann eben auch ran. Bis dahin werde ich oder wird mich, Pat mich gezwungen haben, die wichtigen Monkey Islands mal zu spielen.
Das müssen wir. Ich wollte gerade sagen, ja, also du hast ein bisschen Hausaufgaben. Ja, ich jetzt auch, habe ich gemerkt. aber wenn ich jetzt unser Abschluss-Ranking hier so ein bisschen anschaue, dann sind wir doch überraschend einstimmig, glaube ich, bei dem, was wir jetzt zusammen gespielt und am höchsten gerankt haben, nämlich Day of the Tentacle, würde ich sagen, ist einstimmig auf Platz 1. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, weil wir jetzt dann doch nicht alle alles gespielt haben, aber ich glaube, der nächste wäre tatsächlich dann Sam & Max danach schon. Ja, also das heißt, wir haben uns jetzt hier auf 93 und die Comic-Linie geeinigt. Ja. Aber ich würde sagen, Day of the Tentacle ist auf jeden Fall verdienter Sieger sozusagen von diesem Mini-Ranking, weil ja, wir haben es jetzt schon gesagt, ist ein Bombenspiel einfach, ne?
Ja, und es gibt ein Remaster davon, da kommt man richtig gut rein.
Ja, genau. Also gut, ich bevorzuge immer noch die klassische Scambi-M-Version.
Ja.
Einfach wegen dem Retro-Charme, der da durchaus drinsteckt, aber auch die Remastered, wer das Spiel nicht kennt, spielt die Remastered, da geht euch nichts verloren. Also auch empfehlenswert.
Ja, also ich würde sowieso noch mal für diese Remastered schon eine kleine Lanze brechen wollen, weil ich finde, da wurde gerade jetzt Beispiel Grim Fandango wirklich viel Mühe reingesteckt, noch mal alles neu zu vertonen, den Score neu zu machen oder zumindest die Sprachausgabe jetzt wie bei Day of the Tentacle. Und ich finde, es lohnt sich einfach. Und ja, man kann ja immer auf Scum noch mal das alte nachspielen, wenn man möchte.
Genau.
Cool. Ja, jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich doch eigentlich schon wieder richtig Lust gekriegt, anstatt rauszugehen und zu joggen bei dem Wetter, nochmal ein bisschen hier alte Sünden nachzuholen und eins von den Spielen wieder zu starten, weil jetzt habt ihr mich nochmal richtig Hunger gemacht auf eins von den Titeln. Das mit Loom, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ja, und auch nochmal zu den ganz alten zurückzugehen. Ja.
Das ist die Magie des Retrocast. Die Leute wollen danach immer die Spiele wieder spielen oder kaufen die danach sogar. Das haben wir schon häufiger gehört.
Also das ist auch immer mein Ziel. Also ich möchte auch immer Lust machen, die alten Spiele nochmal hervorzukramen und nochmal zu spielen, nochmal zu genießen und auch das eigene Mindset dementsprechend einzustellen. Das dauert immer ein bisschen, bis man sich an die Grafik gewöhnt hat. Da darf man nicht gleich wieder abschalten. Aber das funktioniert schon. Das Hirn übernimmt das.
Nee, vor allem, ich finde auch wirklich ich selbst bin nicht so der große Retro-Gamer-Fan, muss ich ganz offen sagen, weil ich finde einfach, bei einigen Spielen in der Rückschau sind sie halt dann nicht mehr so gut und es gibt heutzutage auch so viele gute neue Spiele, aber ich finde, gerade bei den Adventures, LucasArts, gut, es gibt noch andere, ne? Ihr habt auch schon über Simon gesprochen, dann Sierra einige gute, die sind auch wirklich einfach noch richtig gute Spiele und weil sie halt auf dieser abstrakten Ebene funktionieren, ist auch okay, dass sie nicht hundertprozentig modern aussehen. Also wer die nicht gespielt hat, jetzt auf jeden Fall unserer Liste nachgehen und abspielen.
Genau.
Ja. Ja, fantastisch. Ich glaube, wir sind durch. Ich danke euch auf jeden Fall nochmal, dass ihr hier wart.
Gerne, danke für die Einladung.
Hat Spaß gemacht.
Wer Lust bekommen hat, auf jeden Fall Retrocast reinhören. Wenn ihr es auf Englisch wollt, auch gerne mal Passion of the Geeks reinhören. Da gibt's noch mehr Futter für Geeks, für Retro-Freunde und für Gamer. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal hier oder bei den Jungs auf dem Podcast. Vielen Dank. Ciao.
Tschüss. Tschüss.